wenn wir vielleicht gar nicht so merken und sagen, ja, wo ist das? Du bist hier, du bist noch am Leben, du hast Grund zum Danken. Für jeden Augenblick des Lebens hast du Grund, Dankeschön zu sagen. Jede Stunde, jeden Tag versorgt dich der Herr, trägt dich der Herr, führt dich der Herr, also Gott ist gut. Mein Thema heute ist, stehen wir schon mitten im Krieg? Wenn du die Bilder von Oslo siehst und überall die Trümmer verteilt und so weiter, denkst du, das ist wirklich Krieg. Und gut, dass wir nicht dabei sind und dass wir das nicht erleben. Aber die Frage ist, haben wir wirklich Frieden? Sind wir wirklich im Frieden? Haben wir alles in Ordnung bei uns? Auch wenn alles perfekt ist, ist da wirklich Friede? Und wir sprechen über Krieg heute. Und wenn du ganz ehrlich bist, um uns, jeden Einzelnen von uns tobt eine gewaltige Schlacht. Der Teufel, die Hölle ist ausgebrochen und der Teufel möchte dich und mich, uns Menschen zu vernichten. Die Schöpfung soll vernichtet werden. Ja, der Glaube soll vernichtet werden. Also wir sind schon im Krieg. Da braucht es keine Bombe und keinen Scharfschützen und nichts. Wir sind im Krieg. Und wir müssen aufpassen, dass es uns nicht erwischt. In dem Augenblick, wo du Gott dienst, wo du was für den Herrn tust, wirst du gleich abgeknallt. Ist der Teufel hinter dir her? Nein. Du musst nur Anbetung machen, du musst nur Zeugnis geben und schon hast du Kritiker auf deiner Seite und schon kritisieren sie und nörgeln an dir rum. Und du musst nur etwas Gutes tun. Du kannst eigentlich nie allen recht machen. Das ist auch schon Krieg und Kriegserklärung. Aber zuerst einmal herzlich eingeladen für die nächsten Gottesdienste. Am Freitag wird das Thema sein, wie wird man ein Heiliger? Also, wie wird man ein Heiliger? Nicht, wenn du heilige Kleider trägst oder wenn du in der Wüste lebst. Nein, wie wird man ein Heiliger? Gott hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich das euch weitergeben soll. Wie wird man ein Heiliger? Dann am Samstag, Fortsetzung eigentlich so in dieser Richtung, es ist Zeit, fliegen zu lernen. Du sagst, wie bitte? Doch, dass die Flügel wachsen. Es ist Zeit, dass du fliegen lernst, dass du abhebst. Die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Das ist das Geheimnis, das Rezept, das ich verraten werde. Dann am Sonntag, lasst Gott für dich arbeiten und dann anschließend abends haben wir dann die Bibelschule. Ich möchte euch alle dazu einladen und ich möchte euch Mut machen. Gott hat zu mir am Montag gesprochen und ich habe das auch gleich weitergegeben. Gott will, dass sein Volk ein bibelfestes Volk ist, dass das Volk Gottes in der Bibel gegründet ist, dass das Volk Gottes die Bibel liest. Nicht nur jeden Schmöker und jeden Dreck und jeden Schund, nein, Volk Gottes soll Bibel lesen, Bibel studieren, dann wird es wieder stark, gesund und fit und so weiter. Am Mittwoch, nächsten Mittwoch, wird das Thema sein, um 16 Uhr sind wir eine Sandwich-Generation, das heißt also so Burger King und Fast Food und so weiter, alles schnell, schnell, schnell. Oder wir arbeiten, Gott gehört alles in diesem Themenbereich, also sind wir schon Heilige und wir sind mittendrin im Krieg und. Vor Jahren habe ich einmal ein Thema von Gott bekommen, Satan kämpft um den Planeten Erde. Und das ist nicht erst vor 30, 40 Jahren passiert, sondern schon seit eh und je. Seitdem wir hier auf dieser Erde sind, kämpft er um jeden Einzelnen. Jede einzelne Seele ist ihm so kostbar, dass er niemand laufen lässt. Weißt du, eigentlich bei 6 Milliarden Leute soll er zufrieden sein, dass er so viel hat. Er muss uns in Ruhe lassen, muss uns nicht belästigen, aber jeder ist ihm anscheinend wichtig. Er kämpft um jeden Menschen, versucht uns zu besiegen, versucht uns in die Knie zu zwingen, will, dass wir kapitulieren, dass wir zermürbt werden, dass wir fix und fertig gemacht werden. Weißt du, eigentlich ist der Teufel auf allen Gebieten pleite. Jesus hat ihn besiegt und eigentlich keiner will ihn haben. Wer möchte mit dem Teufel verheiratet sein? Ganz dumme oder so und so weiter, die mit Satan so einen Pakt und Bund schließen. Aber ein vernünftiger Mensch, der ein bisschen was auf sich gibt, will mit dem Teufel so viel wie wenig zu tun haben. Der möchte ihn vertreiben, davonjagen. Deshalb Befreiungsdienste und Dämonen austreiben, die soll Dämonen vertreiben, hat Jesus sogar Vollmacht gegeben. Aber der Teufel will nicht eingestehen, dass er verloren hat. Er will nicht kapitulieren. Also ganz einfach, er kämpft um jeden Einzelnen und zwar innerlich und äußerlich. Innerlich in uns und äußerlich um uns herum, da wird gekämpft, da wird getobt, da wird ausgelebt, da wird geredet, da wird manipuliert, da werden alle Register gezogen, du sollst fertig gemacht werden. Egal, ob jetzt durch Bilder, die du siehst, oder durch Worte, oder durch Menschen, die dir begegnen, selbst in der Gemeinde bist du nicht gefeit. Selbst in der Gemeinde, dann kommt der Teufel und sagt, hast du gesehen? Und dann kneift er schon wieder irgendwo dir und schickt irgendjemand einen Agenten, so einen lauen, trägen Bruder, träge Schwester und die piesacken dich dann. So, innerlich und äußerlich wird um uns gekämpft. Also wir stehen mittendrin im Krieg. Mit aller Macht will der Teufel eine neue Weltordnung sich aufbauen. Er hat versucht, über den neuen Menschen mit den Kommunisten oder Zionisten. Er hat versucht, neue Menschen zu schaffen. Das hat er nicht geschafft. Er hat versucht, mit der neuen Weltordnung alles zusammenzuschlagen, alles zu vernichten und dann was ganz Neues aufzubauen. Aber das mit dem neuen Menschen ist ihm missglückt. Da hat Gott seinen Sohn gesandt, der war der Neue. Und jetzt jeder, der wiedergeboren wird, wird eine neue Kreatur. Also das kann er nicht mehr, er kann jetzt nur noch die Weltordnung. Er will die Welt retten, baut einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Da kommt Gott und verwirrt die Sprachen, die werden nicht, die schaffen es dafür nicht aus. So, Gott funkt immer dazwischen, und dass er nicht aufgibt, dass er nicht kapituliert. Immer wieder, auch bei dir, wenn du so Kämpfe hast und so weiter, plötzlich springt Gott ein und er hilft dir, steht dir bei, aber dann versucht er von der anderen Seite. Wenn er nicht mit deinem Geld kann, dann versucht er mit deiner Gesundheit. Wenn er mit deiner Gesundheit nicht schafft, dann versucht er mit deiner Arbeit. Und wenn er mit deiner Arbeit nicht schafft, dann versucht er mit allen möglichen, mit Verführungen aller möglichen Art. Und dann fragt man sich, wie lange kann das gehen? In der Bibel heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Es wird massiv, Leute. Um uns tobt ein Kampf. Nur Blinde sehen das nicht. Ungeistliche Menschen merken das nicht. Die denken, naja, das ist alles in Ordnung. Friede, Friede. Aber da ist nichts vom Frieden zu sehen. Jetzt versucht er sich, der Teufel da, was weiß ich, im irdischen Bereich was zu organisieren, eine Weltwährung zu schaffen und ja, neues Gesetz, Polizei muss her, das muss alles kontrolliert und überwacht werden. Der Traum vom Nebukadnezar wird auch nicht aufgehen, der da dieses Standbild träumte. Und er das goldene Haupt und dann bis auf die Zehen runter, Ton und Eisen vermengt und dann irgendwie aus dem Berg gehauen, vom Himmel kommt ein Felsbrocken und er zerschlägt alles. Ohne Menschenhand wird das ganze System, die ganze Zivilisation zerschlagen, zerschmettert und wir sind dabei. Vielleicht kann das morgen schon alles vorbei sein. Die Bibel spricht vom Fall Babylons, wo die Kaufleute weinen, wenn die USA pleite geht. Und wer hätte es gedacht, dass das Staaten, reiche Staaten und so weiter, wo Sonne scheint und so weiter, dass die pleite gehen können. Aber in der Bibel ist es so gesagt, als es am größten war, am mächtigsten war, dann brach es zusammen. Also Kämpfe toben um uns herum und alle Kämpfe und Kriege dienen nur dem einen Zweck, es ist ein Kampf gegen Gott. Und einfach, der Teufel will beweisen, ich kann regieren, aber der kann nicht regieren. Der kann nicht und so weiter. Der Teufel kämpft und bekämpft. Zuerst mal hat er Israel bekämpft, dann hat er die Heiligen bekämpft durch die Scheinheilige. Und so weiter. Die wurden dann bekämpft und dann hat er die Gerechten durch die Selbstgerechten und die Pharisäer bekämpft, den gerechten Jesus und so weiter, haben sie gekreuzigt und den hat Gott auferweckt. Also Gott ist immer auf dem Plan und Gott lässt es nicht zu, aber der Kampf tobt. Der Kampf tobt, als Jesus am Kreuz hängt, da, obwohl der Mann sterben muss, dann kommen die Leute, ja, anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen. Also der Teufel kämpft, wenn er nicht mehr anders kann, durch Hohn und Spott und Verachtung. Aber Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Der Teufel bekämpft jetzt alles, was Gott gehört irgendwie. Er zerstört den Tempel in Jerusalem, zerstört die Gemeinde, versucht die Gemeinde zu zerstören. Das ist also sein Werk. Versucht die Christen auseinanderzubringen, zu spalten. Versucht alles Göttliche zu unterwandern. Zerstört alles Liebe, nette, gute, schöne. Zerstört Beziehungen, die Menschen in Liebe aufgebaut haben. Der Kampf tobt um uns. Wir müssen nur ehrlich sein und nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Der Teufel bekämpft deine Gesundheit zum Beispiel. Dein Körper soll lahmgelegt werden, ausgeschaltet werden. Der Teufel bekämpft die Tiere und benutzt die Tiere einfach Rassensterben aus oder Artensterben aus. Und was ganz schlimm ist, weißt du, die Massentierhaltung, ein kleines Wort nur dazu, was ist das? Fleisch aus Konzentrationslagern, Massentierhaltung, das ist alles Konzentration, verstehst du? Und wir wundern uns manchmal, wir essen das mit Genuss, weil es billiger ist und dergleichen, aber das ist der Teufel versucht, die Menschen durch Ernährung kaputt zu machen und dann durch die Tiere, die in Tier-KZs aufwachsen, Konzentrationslagern. Dann die ganzen Kriege und sind Raubzüge und versuchen auch da ans Öl zu kommen. So eine friedliche Welt. Eigentlich könnten wir so schön haben. Die Technik, alles, die Voraussetzungen sind da, Medizin ist da, die Mittel sind da, die Technik ist da, aber es gibt keinen Frieden. Die Bibel sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Wir müssen also diese Hintergründe sehen, was da los ist. Krieg welcher Art auch immer, das ist für mich Satans Werk. Und von wegen, wenn jetzt die Bundeswehr sagt, oder unser Verteidigungsminister sagt, sie sind in Friedensmission. Leute erschießen sie. Das ist keine Friedensmission. Oder wenn irgendwo eingesetzt, denkt Jugoslawien, der Einsatz, Jugoslawien hat niemand angegriffen, oder Libyen hat auch niemand angegriffen, oder andere Länder, die niemand angegriffen haben, aber die werden angegriffen. Also in Friedensmission. Und wisst ihr, die erste Atombombe, die abgeworfen worden ist über Hiroshima, die nannte man sogar Friedensbombe. Die nannten Friedensbombe. Also Krieg ist das Teufels Spielzeug. Krieg ist Lieblosigkeit, Brutalität, zerstört das, was die Menschen mühevoll aufgebaut haben. Und dann wird es eingeredet, das dient dem guten Zweck. Sind wir nicht mittendrin im Krieg? Wir haben den Ersten Weltkrieg, wir haben den Zweiten Weltkrieg schon in Europa gehabt. Und wenn ich Heinrich Heine höre und in seinem Weber-Gedicht Deutschland, wir weben deinen dreifachen Fluch hinein. Zwei Flüche sind schon realisiert worden über Deutschland und so weiter. Und der dritte, vielleicht sind wir mittendrin, gerade mit unserem Euro. Mit unserem Euro, vielleicht stecken wir mittendrin. Krieg also welcher Art auch immer, dient nicht dem Frieden, dient nicht der Gerechtigkeit, sondern eher der Ungerechtigkeit, der Brutalität. Im Krieg sterben immer Menschen, da wird dem Tod gedient, nicht dem Leben. Und Krieg oder Krankheit oder was auch immer ist keine Lösung. Oder Zerstörung ist keine Lösung. Ja, dann baut man wieder auf, nach dem Krieg natürlich verdienen wieder die Bauunternehmer. Und da blüht die Bauwirtschaft wieder. Krieg ist kein Heilmittel, keine Therapie. Es ist Wahnsinn. Also, sind wir mittendrin im Krieg? Du glaubst immer noch nicht. Und sagst, ja, bei uns sieht man das nicht hier in Berlin. Aber schau deine Umgebung. Jeder kämpft mit Ellenbogen. Mobbing. Was ist denn das? Ist das Friede? Wenn Leute gemobbt werden, dann da am Stuhl gesägt wird, wo du dort sitzt und wo du arbeitest. Wir sind eigentlich schon seit Golgatha und eigentlich schon seit der Schöpfung dieser Welt im Kampf, das Gute und das Schlechte, Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge wird gekämpft und seit Golgatha ist Satan besiegt, das ist eine Sache. Und seit Golgatha, seit Jesu Kreuzigung, kämpfen wir einen gewaltlosen Kampf. Wir kämpfen mit anderen Mitteln als die Welt. Und also wenn Kreuzzüge gestartet werden um des Friedens willen und dann mit Waffen, Schwert und Kreuz, das ist nicht der Sinn der Sache. Oder wie Karl der Große die Sachsen bekehrte mit Schwert und so weiter und dann mit einem Kreuz, ist es Unsinn. Die Leute werden bekehrt durch Überzeugung, durch Liebe, durch gute Werke, durch Vorbilder, aber nicht durch Waffen. Durch Waffen wird nichts verändert, nur Tränen vergossen und Blut vergossen, als die russische Revolution, Oktoberrevolution war und Lenin seinen Dienst abgab und abtrat und hat am Schluss nur noch mit Erbauungsliteratur, mit einem Priester sich abgegeben, nur noch Gott hat ihn interessiert, das wissen die meisten Kommunisten nicht und wollen gar nicht wahrhaben. Die sollten Lenin seine Biografie richtig lesen, dann werden sie feststellen, Lenin wollte von Kommunismus nichts mehr wissen. Der sagte, Russland hätte einen Franz von Assisi gebraucht und nicht eine Revolution. Franz von Assisi. Und er selber hat sich nur noch mit Erbauungsliteratur abgegeben. Also Literatur, die wir Bücher, ähnliche Bücher, die wir am Büchertisch haben. Also wo Glaube, Jesus, Heiland und. Das ist also nachgewiesen. So, aber das wollen die Herrschaften nicht haben. Brutalität. So, wir kämpfen nicht mit irdischen Waffen. Wir kämpfen mit geistlichen Waffen. Und unsere Waffen ist Glaube und Wort Gottes. Wir sind auch im Krieg, aber in ganz anderen Krieg. Und mit ganz anderen Waffen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und Geschwister, es ist sehr wichtig, dass wir das als Christen wissen. Du kämpfst nicht gegen die Menschen, du kämpfst gegen den Teufel und die Sünde. Das ist unser Kampf. Die Menschen solltest du in Ruhe lassen. Wir lieben den Sünder, aber wir hassen die Sünde. Wir lieben den Atheisten, aber wir hassen Atheismus als Lehre, Dogma oder Philosophie. So, wir vertreiben Satan. Oder das ist unser Auftrag, die da glauben werden, in meinem Namen Dämonen vertreiben. Was heißt das alles? Wir vertreiben diese dunklen Mächte durch unsere Lebensweise, durch positives Vorleben. Christen sollen Zeichen setzen. Es werden Zeichen geschehen, die da glauben. Und durch unser Verhalten, durch unser Reden, segnet und fluchet nicht. Wir sollen also nicht vergelten, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Am Schluss gibt es nur noch zahnlose Leute und Einäugige. Oder was weiß ich welche, oder wenn wir die Scharia einführen würden, oder praktisch, was du getan hast. Wir leben durch Vergebung. Wir leben durch Vergebung. Das ist ganz arg wichtig. Durch Zeichen der Liebe, durch Frieden stiften, die Friedfertigen, die werden Kinder Gottes heißen, steht in der Seligpreisung. Wir kämpfen durch Barmherzigkeit, Rotes Kreuz. Oder das heißt also, Menschen in Not helfen, Menschen beistehen. Wir helfen oder wir kämpfen und besiegen Satan durch Hilfsbereitschaft. Er zerstört und wir sollten aufbauen. Wir sollten so gut wir können und der Not der Menschen begegnen. Wir entmachten den Teufel durch Versöhnung, indem wir die Hand reichen und sagen, Friede sei mit dir, mit diesem Friedensgruß. Unsere Waffe, und jetzt, ich möchte einfach diese Bilder aufzeigen, damit wir wissen, wo wir sind. Wir sind im Krieg und die Schlacht tobt, die Hölle ist ausgebrochen, der Abgrund hat sich aufgetan. Alles, was du alles so siehst und liest in den Medien, in der Presse und was so an dir herangetragen wird, so schon in der Familie, die Kinder müssen sie schon kämpfen um gute Noten und Anerkennung. Und das ist Kampf, Kampf, Kampf. Kannst du nur hinschauen, nur Kampf auch in der Gemeinde. Da kämpft einer um den anderen. Wer ist größer, wer ist besser, wer ist schöner, wer ist schneller? Alles Blödsinn. Alles frommer Blödsinn. Oder wer ist heiliger? Das ist mein Thema auch, wie wird man ein Heiliger? Nicht indem ich mit anderen mich vergleiche. Ein Heiliger wirst du nur, wenn du dich mit Gott vergleichst und mit ihm ähnlich bist, aber nicht mit Menschen, dass du besser bist. Wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus sagt, das geht euch gar nichts an und das funktioniert auch nicht so, wie wir hier auf dieser Erde denken. Unsere Waffe, und das ist jetzt, halt dich fest, wenn du willst, und wenn nicht, ist auch egal. Dann fall um. Unsere Waffe im Kampf des Glaubens ist das Kreuz. Unsere Waffe im Kampf des Glaubens ist das Kreuz. Natürlich, ich muss nicht das Kreuz hochhalten und sagen, Leute, entweder glaubst du oder glaubst nicht. Nein, es ist nicht Gewalt, es ist nicht Terror, dass man jemanden da in die Luft jagt, deswegen oder einen Hals, einen Kopf abschneidet. Unsere Waffe ist das Kreuz. Und weißt du, was das heißt auf Deutsch übersetzt? Sterben. 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 Und wenn ich heute frage, wer ist freiwillig, wer möchte das Kreuz freiwillig auf sich nehmen und wer möchte sterben, ich bin nicht dabei. Weißt du, kein natürlicher Mensch, irdischer Mensch ist bereit zu sterben. Vielleicht Idioten, und die keine Ahnung haben, was es ist. Aber wir hängen alle am Leben noch. Vielleicht, wir hängen am Leben. Aber ich will jetzt das Kreuz dir malen. Und Jesus sagt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er sagt weiter, was ist das Evangelium überhaupt? Nicht nur Krankenheilung und nicht nur Zeichen und Wunder. Das Evangelium ist einfach Jesus nachfolgen. Seid meine Jünger so und macht die Menschen zu Jüngern. Und ich bin hier dabei und predige deshalb nur, weil ich Menschen zu Jüngern Jesu machen möchte. Nicht zu irgendwelchen Phantasten oder Schwärmern. Das geht darum nicht. Weißt du, wir erreichen nicht das Ziel, wir bleiben auf der Strecke, wenn wir nur schwärmen. Wir sollten konzentriert arbeiten. Wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Das ist es. Und Paulus sagt, ich laufe den Lauf, ich habe Glauben gehalten und so weiter. Und mir ist beigesetzt die Krone des Lebens. Und die Waffe ist das Kreuz. Die Leute hassen das Kreuz, egal wer. Das Kreuz, denn es ist Sterben. Mit dem Kreuz besiegen wir Satan. Und zwar, wir besiegen Satan jetzt. Und wie besiegen wir? Unser Erzfeind ist der Teufel. Wie besiegen wir? Indem wir Leid tragen. Ja, aber das ist das Kreuz. Die da Leid tragen, werden getröstet, heißt es in der Seligpreisung. Wir überwinden unser Ego durch Leid tragen. Die Perle wird eine Perle, indem sie kämpft und sich isoliert und einfach das alles aufarbeitet. Das wird die Perle. Wir überwinden die Lust und wir überwinden die Gier, wir überwinden den Neid. Die Eifersucht, das ist siegreiches Leben, das ist wie das Kreuz angewandt wird. Ach, ich bin nicht neidisch auf den und du bist eher neidisch, furchtbar neidisch, aber du sagst nein, du bist stille. Du begehrst nicht, was des anderen ist und was dem anderen gehört, was der andere hat. Vielleicht ist sein Auto schöner, vielleicht ist seine Frau und sein Mann hübscher und erfolgreicher und wie auch immer. Du sollst nicht begehren, du sollst mit dem zufrieden sein, was du von Gott bekommen und zugeteilt bekommen hast. Oder mein Beruf. Oder weißt du, du sollst zufrieden sein in dem, wo du berufen bist. Wenn du als Hausfrau berufen bist, sei Hausfrau und zwar 100%. Und wenn du Straßenfeger bist, sei 100%iger Straßenfeger, dass du auch jeden Krümel auffegst und so weiter. Wenn du machst, machst du ganz. Also das ist, dass wir in unserer Berufung sind oder andere Arbeiten und andere Aufgaben. Wir besiegen Satan durch Leid tragen, wenn du darüber nachdenkst nur. Wir überwinden den Teufel durch Verzicht. das musst du haben und das musst du haben. Nein, wir können verzichten. Wir können verzichten. Also wir sind im Kampf, uns wird alles angeboten. Das ist ein total anderer Kampf, als was du denkst. Da ist alles da. Der Supermarkt ist voll. Die Möglichkeiten sind da. Und du sagst, nee, danke, ich brauche das nicht. Das dient nicht zu meiner Besserung. Ich kann alles. Aber mir ist alles erlaubt, aber es nützt mir nicht alles. Das heißt Verzicht. Weißt du, der Teufel versucht uns zu Fall zu bringen durchs Paradies, nicht durch die Hölle. Nicht durch Gefängnis, sondern durch Freiheit. Durch Erfolg. Verstehen wir das? Wir überwinden den Teufel durch Schweigen, durch Stille und durch Ruhe. Nicht zurückschießen, sondern dann, ich nehme das gar nicht an. Stille sein. Durch Stille sein werden wir stark. Wir überwinden den Teufel durchs Geben, nicht durchs Nehmen. Also indem wir geben. Also wir sind natürlich von der Familie Nimm. Wir möchten immer alles haben. Und immer ich und mein und unser. Aber wir überwinden ihn, indem wir geben. Einfach geben. Sogar das letzte Hemd. Wer von dir den Mantel fordert, gib auch den Rock. Oder die Schuhe, was auch immer ist. Wir überwinden den Teufel durch Loslassen. Was es auch immer ist, dass wir an nichts mehr hängen. Und du siehst, wir sind im Kampf. Wir sind so verquickt und so gekettet. Und du sagst, ja, ich bin frei. Aber die Frage ist, wie sieht's mit deinem Fernseher aus? Die Frage ist, wie sieht's mit Essen und Trinken aus? Freilich, wir müssen essen. Und wir müssen trinken. Aber der Herr hat nichts gesagt von Saufen und Fressen. Und wir müssen wissen, wo unsere Grenzen sind. So. Wir überwinden den Teufel durch Dienen. Nicht durch Verdienen, dienen. Nicht durch Herrschen und Kontrollieren und Kommandieren. Wir überwinden, indem wir ja das tun, was wir können, was wir sollen, was nötig ist. Es ist schwierig. Wir überwinden Satan durch Selbstverleugnung. Der nehme sein Kreuz auf sich. Und das ist nichts anderes wie Selbstverleugnung, dass du dich selber gar nicht wichtig nimmst. Aber du wirst deshalb wichtig für den Himmel, für die Welt, für die anderen Menschen, wenn du dich selbst verleugnest. Denn wir überwinden den Satan, wenn wir nicht mehr auf unser Recht pochen. Das ist mein Recht, das ist mein Sitzplatz. Das fängt schon hier in der Gemeinde mit Sitzplatz. Hier sitzt Tante sowieso und hier sitzt Schwester sowieso. Weißt du, wir fangen mal in diese Kleinigkeiten, gar nicht so wichtig. Stell dir mal vor, jemand sitzt nicht morgen auf deinem Platz. Und was machst du? Denn wir sollten einfach Gott streiten lassen. Und Gott für uns arbeiten lassen. Weißt du, oder dann sich rechtfertigen, wenn dich jemand beleidigt hat und sich rechtfertigen und sich schön machen und so weiter. Wir kämpfen mit anderen Waffen. Wir sind auf dem Schlachtfeld, aber unsere Waffen sind nicht menschlicher Art, sondern geistlicher Art und göttlicher Art. Total anders. Ich möchte, dass du das mal entdeckst, dass du einfach sagst, ich möchte anders sein. Gott ist anders und wir müssen auch anders sein. Gott reagiert anders und wir müssen lernen, auch anders zu reagieren, wenn wir teilhaftig sein möchten oder werden möchten der göttlichen Natur. Es ist manchmal nicht einfach, Kind Gottes zu sein. Also, wenn du mich fragst, ich muss ja sagen, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, wenn du das ehrlich meinst. Du bist manchmal in so einer Zwickmühle. Wenn du so machst, ist falsch. Und machst du anders, ist auch falsch. Hast verloren. Also, Zwickmühle. Jetzt musst du nur auf den anderen warten, dass der nicht aufpasst. Oder dann wirst du auch selber nur noch drei hast und springen kannst. So, dass du weitermachen kannst. Aber du brauchst sehr viel göttliche Weisheit. In so eine Zwickmühle deines Lebens das Richtige zu tun. Wer ein Kind Gottes wird, dem geht's wie dem David, der da auf das Schlachtfeld kommt. Weißt du, der denkt sich nichts dabei. Der ist gesalbt. Der hat in seinem Herzen das Bewusstsein, ich werde eines Tages König von Israel werden. Gott hat Großes mit mir vor. Ich bin was Besonderes. Und dann sagt der Vater, bring deinen Brüdern Essen aufs Schlachtfeld. Da ist Israel war zu der Zeit im Kampf gegen die Philister. Und dann kommt er hin und dann sieht er den Riesen Goliath und sagt, was will denn der? Ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag, 40 Tage lang hat er schon das gemacht. Und kommt aufs Schlachtfeld, der Krieg tobt. Zu Hause ist alles in Ordnung. Seine Brüder sind aber im Kampf. Vielleicht geht's dir jetzt im Augenblick ganz gut, aber deine Brüder, deine Schwestern sind im Kampf. Vielleicht bist du selig und sagst, danke, Heiland. Aber die kämpfen an der Front. Und dann sagt der Vater, der himmlische Vater, der allmächtige Gott zu dir, und sagt, du, David, bringst du denen das Essen, deinen Brüdern, kümmerst du dich um die? Und dann siehst du diesen Goliath, der provoziert und herausfordert. Und dein Leben ist so angelegt, dass du irgendwann, früher oder später, deinem Goliath begegnest. Jeder begegnet seinem eigenen Goliath. Und dann ist er plötzlich mittendrin aufs Schlachtfeld und sagt, und du fragst dich vielleicht, vielleicht willst du gar nicht kämpfen, vielleicht bist du auch gar nicht dorthin gegangen, um nur zu kämpfen. Natürlich auch, wenn die Brüder unterstellen, du bist nur neugierig und du willst nur vom Krieg was sehen. Aber vielleicht ist der Grund ganz was anderes. Du gehst hin, du hast eine Berufung, ein Charisma und du bist als Befreier berufen. David war so ein Befreier, er war ein Gesalbter Gottes, aber er war noch nicht dort, wo er hin sein sollte, auf dem Schlachtfeld. Dein Platz ist auf dem Schlachtfeld, Bruder, Schwester. Auch Frauen kämpfen, nicht nur Männer. Manchmal müssen Frauen mehr kämpfen wie die Männer. Denn die müssen zu Hause die Hausarbeit und die müssen Familie, die müssen Ehe, die müssen Kinder. Die haben so viel, die kämpfen an so vielen Fronten. Wenn ich jetzt dich frage, an wie vielen Fronten kämpfst du? Vor dir, neben dir, hinter dir, über dir, unter dir. Von allen Seiten, links und rechts. Du hast so viele Feinde. Du sagst ja, das merke ich nicht. Geh mal, lass dich von Gott führen. Bring denen was zu essen. Und plötzlich merkst du, da tobt die Schlacht. Sind wir mittendrin im Krieg? Sind wir mittendrin an der Front? Und da sind wir. Und irgendwann begegnest du deinem Goliath, und das ist sehr wichtig, denn Gott will, dass du Karriere machst. Göttliche Karriere. Dass du ein Held wirst, dass du ein Kämpfer wirst, ein Streiter des lebendigen Gottes. Und Gott benutzt Goliath, um dich auf deinen Karrieresprung zu bringen und deine Entwicklung zu fördern. Wer ist denn dieser? Du stellst nur manchmal vielleicht nur eine Frage. Wer ist denn dieser? Und erklären dir, wer dieser ist. Und er sagt, warum kämpft er nicht? Also ich würde mit ihm aufnehmen. Und schon bist du verpetzt. Und schon hat der König gehört, also da ist einer im Lager, der traut sich was. Der schimpft nicht nur, der traut sich was. Also ich würde es machen. Vielleicht sagst du auch, also ich würde es so und so machen. Und du sagst, ich würde es so und so machen. Und dann bist du plötzlich involviert in der Sache und bist ein Teil dessen. Natürlich bist du nicht sofort an der Front. Dann wirst du versuchen, in der Rüstung Sauls zu gehen. Aber das ist nichts für dich. Für dich ist die fremde Rüstung nichts. Du brauchst deine eigene Ausrüstung. Deine eigene Ausrüstung, deine eigene Gaben, deine eigene Fähigkeiten. Und jetzt wirst du gefragt, was kannst du wirklich, was bist du wirklich? Goliath verschaffte David den Durchbruch. In aller Wahrheit, in aller Liebe. Das Problem, das er gesehen hat, das Problem verschafft ihm den Durchbruch. Denn sonst wäre nie aufgefallen. Sonst hätten die Leute auf der Straße nicht gesungen, Saul hat 1000 und David hat 10.000 erschlagen. Sonst wäre nie ein Hit geworden und nie in die Headlines gekommen. Hier konnte er seine Gotteserfahrung ausprobieren und einsetzen, was er in der Wüste gelernt hat. Der Herr ist mein Hirte. Oh, er führt mich auf rechter Straße. Mir wird nichts mangeln. Und zwar der Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Jetzt beweist du. Der Kampf ist da, dass du das beweist. Ist Gott Gott oder ist er nicht dein Gott? So, hier lernt er sich auf Gott zu verlassen und nicht mehr auf seine Brüder. Das kannst du nicht. Du mit Gott kannst du alles. Wenn du mit Gott gehst, wir sind auf dem Kampfplatz, wir sind in der Arena und das ist jetzt keine Trockenübung mehr. Das, was hier passiert mit Goliath und den Philistern da hinten und die alle nur lauern, bis da einer kommt und sich vorwagt, das ist jetzt keine Trockenübung. Weißt du, zu Hause auf der Couch, da kannst du sagen, danke Herr Jesus, du bist wunderbar, dein Kind zu sein, ich vertraue dir. Weißt du, das ist alles nur Trockenübungen. Und wir leben wahrscheinlich auch in der Gemeinde nur von Trockenübungen. Aber wir werden dann herausgefordert. Plötzlich bist du mittendrin auf der Straße, rempelt dich jemand an oder irgendwie schreibt dir jemand einen Brief, ruft dich jemand an und schon bist du irgendwie mittendrin im ganzen Geschehen. Heilsgeschehen. Weißt du, wir denken nur, die Predigt ist Heilsgeschehen. Gottes Mühlen machen langsam, sehr langsam und sehr trefflich. Und plötzlich sagen die Brüder, das kannst du nicht, trau dir das nicht zu und so weiter. Aber er lernt, mit Gott zu gehen. Hier lernt er, auf Gottes Kommando zu hören, was Gott sagt. Und er denkt, was mache ich hier schnell, was kann ich wirklich, wo bin ich fit und firm. Ich kann gut schleudern. Und dann nimmt er ein paar Steinchen und geht hoch. Und er merkt, was er kann und was er nicht kann. Auf dem Schlachtfeld merkst du, in der Konfrontation mit Mächten, Fürsten und Gewalten, merkst du, was du kannst und was du nicht kannst. Und hier lernt David, und das ist so wichtig, auf dem Schlachtfeld zu lernen, hier lernt David, er selbst zu sein. Er selbst zu sein. Nicht mehr auf die Brüder zu gucken. Nicht mehr auf den Saul zu achten, auf die Rüstung, wie ich da drin aussehe, in der Uniform. Weißt du, und das, wenn du für Gott lebst und anfängst für Gott zu leben, merkst du, ich darf von niemand abhängig werden. Nur von Gott. Mich darf niemand kommandieren. Nur der Herr bestimmt über mein Leben. Und weißt du, und dann bist du dem Spott des Goliaths, des Riesen ausgesetzt. Ja, du kommst zu mir wie zum Hund. Du willst mit mir aufnehmen? Mit diesem ganzen Apparat da? Guck mal, wer hinter mir steht. Guck mal, wie ich gewachsen bin. Und guck meinen Speer an. Ich spieß dich auf und werde den Vögeln zum Fressen geben. Hör mal, das Ganze, was da für Hohn und Spott kommt. Du wagst was und dann wirst du plötzlich verspottet von allen Seiten. Am schlimmsten von deinen Widersachern. Ja, du, ach komm, Versager bist du. Was hast du gelernt? Was kannst du? Ich bin ein Kriegsmann von Jugend an. Und was hast du gelernt? Du hast nicht einmal Führerschein bestanden. Und du hast nicht einmal Schule abgeschlossen. Und du hast noch nicht einmal das gemacht und so weiter. Und dann kommt er, also, und dann macht er zur Schnecke. Wie viel Geld hast du? Was hast du überhaupt? Wer bist du? Aus welcher Sippe kommst du? Wem gehörst du überhaupt? Hör mal, lies die Geschichte. Ich mach dir Mut. Versuch mal die Geschichte zu entdecken, was um David so war. Er wagt es. Dann kriegst du Verachtung, Kritik von allen Seiten. Seine Brüder sagen, oh, unser Bruder, wenn der uns blamiert, ist meine ganze Sippe blamiert. Die Brüder, weißt du, die Brüder sind die Schlimmsten. Mach bitte nicht um Gottes Willen. Ich geh nicht hin. Aber er nimmt nur Gott wichtig und sonst nichts. Und das ist das Geheimnis. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Du siehst, wir sind auf dem Schlachtfeld. Und wie sollen wir das Schlachtfeld betreten? Im Namen des Herrn. Dein Schlachtfeld, die Schlangenbrut und alles, was da ist, Skorpionenbrut, du sollst im Namen des Herrn betreten, die da glauben, sie werden in meinem Namen das und das. Die Giftbrühe solltest du im Namen Gottes begegnen. Das ist ein Geheimnis, das musst du lernen. Der Herr ist mein Hirte. Das klingt so schön, kannst den Zettel im Portemonnaie tragen. Aber du musst es im Herzen haben, im Geist haben, in den Knochen haben, in die Zehen, überall in die Hände. Der Herr, ich komme zu dir im Namen des Herrn. So auch die Apostel. Weißt du, als die in der Welt hinausgezogen sind, sie haben nicht geguckt, ob die Juden uns segnen, der hohe Priester uns segnet, oder wer uns überhaupt segnet, wer steht hinter uns? Der Heilige Geist stand hinter ihnen und sie sind im Heiligen Geist hinausmarschiert. Und sie haben innerhalb der kürzesten Zeit das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Aber sie waren bereit, Märtyrer zu werden. Ihr sollt meine Zeugen sein. Heißt es nicht nur, dass du auf der Straße Zeugnis gibst. Zeuge sein heißt Märtyrer sein. Und wärst du bereit, Märtyrer für Gott zu werden? Das ist, der nehme sein Kreuz auf sich. Sie standen unter dem Segen Gottes und nicht unter dem Segen der Pharisäer oder der Schriftgelehrten. Jesus segnete sie auf dem Ölberg. Und sie gingen hinab vom Ölberg, blieben in Jerusalem, bis Gott sie weiter den nächsten Schritt führte. Sie sind von Gott geführt worden. Auf dem Schlachtfeld. Da musst du unter Kommando von jemand anders stehen, als nur irgendwie einem irdischen General oder Feldherr. Sie gingen hinab vom Ölberg und warteten auf die Kraft Gottes. Und dann legten sie erst los, als der Geist Gottes sie erfüllte. Und Petrus trat auf, unerschrocken, kühl und mutig und so weiter. Und sie eroberten die Welt. Und sie taten das, was Jesus befohlen hat. Predigt das Evangelium, tauft die Menschen und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Ganz anders. Die Jünger waren im Bund mit Gott, mit Jesus. Und mehr haben sie auch nicht gebraucht, so wie David, nur seine Steinschleuder. Und mehr haben sie nicht gebraucht, denn Gott stand hinter ihnen. Und selbst wenn der David den Stein abgeschleudert hätte, mit geschlossenen Augen und blind, der Stein hätte ihn getroffen. Warum? Weil der Geist Gottes den Stein geleitet hätte. Da hätte er die Augen zumachen können. Ah, oh, der Riese fällt um. Was ist da passiert? Weißt du, der Herr lenkt die Menschenherzen. Der Herr lenkt alles wie Wasserbächen. Sie hatten, die Apostel, sie hatten das Wort Gottes. Sie waren von Gott inspiriert, von Gott motiviert. Sie waren von der Liebe Gottes erfüllt und sie sind losmarschiert. Sie waren voll Heiligen Geistes. Das war ihr Geheimnis. Sie waren vom Geist Gottes motiviert. Du stehst mittendrin auf dem Schlachtfeld. Was mache ich jetzt? Die meisten sind ratlos, orientierungslos. Verlieren den Kopf oder stecken den Kopf im Sand wie Vogelstrauß oder Vogelstrauß-Politik. Was machen wir jetzt? Der Heilige Geist motiviert uns richtig zu verhalten auf dem Schlachtfeld. Man macht nicht alles, was man sagt. Das ist auf dem Schlachtfeld. Wenn du hier bist, da lässt dich nicht von kommandieren und mach das. Du lässt dich nicht entwürdigen und entweihen. Du nimmst nicht alles an, was man dir gibt oder dir unterschiebt. Und du tust auch nicht alles, was man tun sollte. Ach, die verhungern, ich sollte Brot geben. Nein, das wirst du selber aufessen vielleicht. Und wenn der Herr sagt, gib denen, dann wirst du dir geben. Du wirst der Stimme des Herzens und des Heiligen Geistes gehorchen. Du wirst nicht das tun, was die Menschen dir sagen. Wir müssen unabhängig werden, wenn wir Gott dienen wollen, wir müssen unabhängig werden von den Menschen. Wer noch Menschenknecht ist, kann nicht Gottes Knecht werden und sein. So, der geht nicht überall hin und rennt nicht überall hin und fährt auch nicht überall hin. Der hört auf sich selbst. David sagt, nee, Saul, behalt es alles. Ich will das gar nicht. Ich gehe so, wie ich gewohnt bin, wie ich erzogen bin, wie ich gewachsen bin. Wer vom Heiligen Geist motiviert ist, der wartet immer auf die Reaktion Gottes. Auf den Impuls von oben, auf die Stunde des Herrn. Der rennt nicht los, der sagt, ich gehe erst dann, wenn ich grünes Licht von oben habe. Geschwister, wir in unserem Leben würde vieles anders aussehen, wenn wir auf das grüne Licht achten würden. Nicht nur einfach drauf los, weil es notwendig ist, jetzt, weil es jetzt eine günstige Gelegenheit ist. Der Teufel verführt die Menschen durch günstige Gelegenheiten. Weißt du, durch Überangebot. Das gefällt mir besser. Es geht nicht mehr nach Gefallen und Augenlust, sondern es geht nach der Leitung des Heiligen Geistes. Du spürst plötzlich, das ist es. Und das ist es nicht. So, wer vom Heiligen Geist motiviert ist, der lässt sich nicht einfach treiben. So, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Herr, was ist das Nächstes? Du weißt, was du zu tun hast und du hast Verbindung mit oben. Geschwister, es ist so wichtig, die Verbindung nach oben zu haben. Wir sind auf dem Schlachtfeld. Da ist Information A und O. Wie verhalte ich? Wir bekommen Dienstanweisungen aus der Regie. Weißt du, das ist erstaunlich manchmal. Die Nachrichtensprecher, die haben da sowas im Ohr. Mit einem Ohr hören sie sich selbst, aber mit dem anderen Ohr hören sie die Regie. Und du solltest deine Regie hören. Und Gott ist deine Regie. Der Heilige Geist ist die Regie. Die sagt dir im kritischen Momenten, jetzt sagst nichts oder jetzt bist still. Oder jetzt sagen sie das und das und jetzt sagen die Technik bitte. Weißt du, Gott hat dir zwei Ohren gegeben. Eins für dich und eins für seine Stimme. Und da hast du so einen Käfer da drin. So. Ja, das sieht man nicht. Muss man auch nicht sehen. Aber du hast etwas, was dich dirigiert im Verhalten. Du weißt du genau, was du zu tun hast. Die Regie. Und das ist Krieg. Geistliche Kriegsführung. Geistliche Kriegsführung ist nicht ich mache das alles, der Herr macht es, der Herr dirigiert dich. Du bist da nur noch eine Schachfigur sozusagen und mit dir schlägt der Herr die Schlachten. Die Schlacht, der Kampf, das ist ja nicht unser Kampf. Also wenn es dein Kampf ist, pack ein und geh nach Hause. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen, wird es auch nicht untergehen. Auch wenn wir auf dem Schlachtfeld stehen und so weiter und sind, wir sind von oben geleitet, wir sind so Trojaner, Eingeschleuste im Feindeslager. Das ist eine komische Sache. Wir stehen im höheren Auftrag, wir haben einen anderen Auftrag, wir wissen, was wir zu tun haben, wir tun Gottes Werke, uns geht es um die Ehre Gottes. Was erlaubt sich der Riese hier? Ihn zu spotten, unseren Gott, dieser unbeschnittene Kerl. Du siehst also, wie David auftritt, der kleine Pimpf. Er war ein bräunlicher Junge, steht in der Bibel, hat Locken gehabt. Und der kommt und der wagt zu widersprechen. Das ist Schlacht. Du musst lernen zu widersprechen, zu widerstehen. Nicht alles anzunehmen. Geschwister, Evangelium, Christentum ist nicht alles zu schlucken. Evangelium ist kritisch zu sein. Gott gegenüber und der Welt, den Menschen, der Situation, den Umständen. Was wagt er da? Dieser Unbeschnittene. Wir müssen niemand was erklären, weißt, oder beweisen, oder uns zu rechtfertigen. David, guck mal, liest David, wie David geworden ist. Der hat sich nicht gerechtfertigt und sagt, ja, ich habe Gottes Gnade, Gott hat mich gesalbt. Er hat gar nicht auf die Salbung gepocht. Das war ihm uninteressant. Er wusste, Gott ist mit mir. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Das ist Kampf. Das ist Kriegsführung. Wir stehen unter einer anderen Macht, in einem anderen Dienst. Wenn wir unter Gott sind, dann erledigen wir mit einem Stein, mit einem Schlag, mit einer Reaktion, mit einem Vorschlag, mit einer Idee unheimlich viel. Nur wenn wir unter der Salbung sind. Wir müssen nur unter der Salbung reden. Und dann zittert die Erde. Ein Handschlag verändert die Situation, aber die Salbung ist wichtig. Und David war der Gesalbte. Und der einst gesalbt, der die Salbung verloren hat, das war der Saul, der konnte nichts ausrichten. Der war ein Feigling. Menschen, die Salbung verlieren, sind die größten Feiglinge. Verstecken sich hinter einem Wagenburg. Sobald der Riese kommt, eigentlich, er war eines Hauptes länger. Der sollte auftreten. Der hätte Autorität gehabt. Aber er hat keine Salbung. Wo ist er denn? Er lässt sich in die Knie zwingen, versteckt sich, verkriecht sich. Menschen, die keine Salbung mehr haben, die sind Kriecher. Die verstecken sich, sobald sie Probleme sehen, fliehen sie da irgendjemand. Wer kann mir helfen? Wir müssen wieder zurück zur Salbung. Wir haben die Salbung und deshalb können wir mutig auf dem Schlachtfeld kommen, auch wenn es Zufall ist. Wir können auftreten. Wer ist denn der? Und dann, ich komme schnell zum Bach runter mit ein paar Kieselsteine und dann geht's los. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann wirst du nie in Panik geraten. Und du wirst aus jeder Situation das Optimale machen. Und du wirst das Schicksal, den Zustand, die Situation zu deinen Gunsten wenden, denn Gott ist mit dir. Du wirst immer einen Ausweg finden. Menschen, die glauben, die gesalbt sind, die werden immer einen Ausweg finden. Die werden immer richtig sich verhalten und richtig reagieren, denn der Geist Gottes leitet sie. Also wir sind auf dem Schlachtfeld, wir sind mittendrin im Krieg, da pfeifen die Schüsse nur, da fliegt, da wird scharf geschossen. Der Teufel versteht keinen Spaß, aber die Bibel sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der fürchtet sich nicht. Da können 1000 auf der und 10.000 auf der Seite gehen, der Herr ist mein Schild, mein Schirm und so weiter. Und es wird dich nicht treffen, steht im Psalm. Aber wenn du Gott hast, nicht hast, wenn du Gott nicht hast, da wird sogar eine Fliege, wenn beim Vorbeifliegen dich schon umhauen. Ja, eine Fliege. Bringt einen Elefanten oder ein Löwen zum Heulen. Eine kleine Fliege am falschen Platz. Wenn du die Salbung hast, ein Wort, ein Satz, du brauchst nur das richtige Wort, das Rema-Wort, vom Heiligen Geist inspirierte Wort, einen Gedanken und die Situation verändert sich. Und Goliath, der Widersacher Gottes, ist erledigt. Dein Goliath. Ich komme und die konnten gar nicht so schnell gucken. Der hat nicht mal ein Schwert gehabt. Ja, aber was passiert, wenn der umfällt und wie bringe ich den um und wie töte ich, wie schneide ich den Hals ab oder Kopf ab? Also der hat sich gar nicht um diese Sachen gesorgt, der hat sich um das Äußere nicht gesorgt. Wie wird das weitergehen? Der wusste, wenn Gott mit mir ist und mir Gelingen schenkt und mir Gnade schenkt, dann werde ich alles finden, was ich brauche. Und das Schwert hat sich, sondern das Schwert hat nachher mitgenommen und Gott geweiht. Dieser David, dem schweren Goliath. Oh. Weißt du, wenn du Gott hast auf deiner Seite, dann sind die Finsternismächte schnell besiegt und sie fliehen. Da musst du nicht lang fummeln und machen und fechten und was weiß ich. Weißt du, ein Wort von Gott, ein gesalbtes Wort, ausgesprochen von Gott gegeben und die Panik ist vorbei und das Volk Gottes hat Überhand und Überblick und die Schlacht ist entschieden, die Manipulation ist zu Ende. Nur ein Wort in Vollmacht. Du musst nur in deine Situation sprechen. Ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Wie bitte? Ich bin gesegnet. Oh, ich muss Ihnen erklären, wie ich das bekommen habe und wie das zu mir gekommen ist und so weiter. Ich bin gesegnet. Warum muss ich irgendjemand erklären, was Gott mit mir vorhat und mit mir gemacht hat und mit mir gearbeitet hat? Ich bin gesegnet. David war der Gesalbte. Und er wusste, für was habe ich die Salbung? Nicht nur Gedichte zu schreiben. Der hat die Salbung gehabt zum Regieren, zum Siegen, zum Überwinden. Deshalb hat er die Salbung gehabt. Viele haben die Salbung nur, um Gedichte zu schreiben oder Träume aufzuschreiben. Nein, du hast die Salbung für viel mehr. Um das Maul des Spötters zu stopfen. Und zu stoppen. Wir sind im Krieg, liebe Leute, und zwar an so vielen Fronten, dass es gar nicht, was haben wir noch überhaupt? Überblick. Vor mir, die ganze Welt, neben mir, meine Familie, meine Kinder, meine Arbeit, mein Geschäft, hinter mir alle möglichen Geister, Gespenster, Dämonen, Gutes und Schlechtes, alles hinter mir, meine Sünden, meine Vergangenheit, meine Verletzungen. Also wir haben so viel Fronten, dann unser Kopf, wenn du reinsehen könntest, was in deinem Kopf alles vor sich geht, wie da die Gedanken kämpfen, Gedanken, da ist ein Schlachtfeld in unserem Kopf. Und dann, ja, die Dinge, die in der Welt passieren oder draußen, also innere Feinde und äußere Feinde, du hast mehr Feinde, als du denkst. Fang an aufzuschreiben, meine Feinde. Und wie gehe ich sie an? Da ist der Zweifel. Weißt du, ist das wirklich möglich? Hat der Gott wirklich zugesagt? Ist das für heute noch gültig? Weißt du, der Zweifel, der Teufel ist eigentlich der Urheber. Aber das, unser Schlacht geschieht im Geist, im Denken. Und du fängst an zu zweifeln, dann wirst du unsicher, verunsichert, kriegst Angst. Dann Unglaube. Kann ich nicht glauben. Wo ist denn euer Glaube? Sturm tobt und so weiter. Und so weiter. Herr, du siehst nicht wie Verderben. Der Teufel versucht dich systematisch mit allen möglichen inneren Anfechtungen zu zersetzen. Merkst du es nicht? Da hast du noch zum Heiland, kamst damals frisch und fröhlich, frisch aus dem Wasser. Halleluja! Und jetzt bist du schon zermürbt. Durch den ganzen Psychoterror, was du da erlebt hast, was er betrieben hat, was der Goliath versucht hat einzuschüchtern. Ja, wo ist euer Gott? Guck mal, dem hat er nicht geholfen. Guck mal, beim Hiskia war es auch nicht anders. Da kommt und sagt er, guck mal, die Stadt ist gefallen, die haben aufgegeben, deren Gott hat nicht geholfen und der andere Gott hat auch nicht geholfen. Ja, und denkt doch nicht, dass euer Gott da in Jerusalem euch was helfen wird. Du siehst also, da kommen die Religiösen und die Philosophen und sagen, guck mal, das ist alles nur Einbildung. Und die sind nicht weitergekommen. Die versuchen dich zu zermürben mit ihren ganzen Gefasle. Und der Hiskia sagt, lieber Gott, ich will das Zeug gar nicht hören, sag du mal was. Der geht in die Gegenwart Gottes. Oder der Kampf, der um dich herum tobt, ist es wie bei dem Dichter Asaph, dem Psalmisten und so weiter. Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Guck mal, die werden gesünder und die werden reicher und du schuftest, hast 3 Arbeitsstellen, ist nicht genug, trotzdem nicht genug. Und du kämpfst um deine Existenz, diese Existenzkämpfe und der Reiche. Und ich verzagte, als ich die Gottlosen sah, ich verzweifelte, bis dass ich ging ins Heiligtum. Wir sind auf dem Schlachtfeld und der Teufel zeigt uns nicht nur alle Reiche dieser Welt, der zeigt uns alle Schwierigkeiten, alle Unmöglichkeiten, alle Defizite. Der zeigt uns alles und er sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wird immer kleiner. Je mehr der Teufel dir zeigt, Arbeitslosigkeit, dann wieder da eine Kürzung, da eine Mietserhöhung, weißt du, und dann versucht, dann wirst du so fertig gemacht. Und du sagst, oh Gott, wo soll man hingehen? Und dann sagst du, ich will jetzt auch nur noch meine letzte Mahlzeit essen und wir wollen sterben, lieber Gott, lass uns sterben. Der Teufel versucht dich zu zermürben, Krieg im Inneren, Krieg im Äußeren. Weißt du, da werden Leidenschaften entfesselt oder dann die Gesellschaft, die macht das ihre, also überall Psychoterror. Dein Selbstvertrauen soll ruiniert werden und das letzte Rest Hoffnung, was du noch hast, soll dir auch noch genommen werden. Hast gedacht, das, meine Kinder und dann gehen die flöten und dann deine Freunde. Am Schluss bist du ganz allein und deine Freunde, vielleicht helfen sie mir zuerst mal 7 Tage, reden sie nichts und dann nach 7 Tagen machen sie das Maul auf und dann kritisieren sie dich. Das sind deine Freunde. Und sagen, Hiob, du glaubst zu wenig. Stell dir vor, einer, der glauben möchte und der alles schon macht und dann kommt noch jemand und sagt, du, hör mal, du glaubst nicht richtig. Würdest du richtig glauben, wärst nicht krank. Und das ist schockierend. Und solche Gemeinden und solche Pastoren gibt es in Berlin. En masse. Ich denke nur an eine Frau, die ich mal betreut habe vor Jahren. Der Pastor hat gesagt, Schwester, du darfst nicht mehr in unsere Gemeinde kommen mit dem Rollstuhl an. Und sie konnte nur noch da, glaube ich, mit dem Finger oder irgendwie den Rollstuhl bedienen und dergleichen. Würdest du glauben, wärst du schon längst gesund geworden. Aber wenn ich die Schwester angeguckt habe, die hat sich angestrengt, die hat getan, was sie tun konnte. Die hat geheult, sagt die, und dann rief sie mich in die Verzweiflung an und sagte, Pastor, ich will glauben, aber ich kann es nicht glauben, ich fasse es nicht und so weiter. Du musst die Leute verstehen. Wenn jemand Schwierigkeiten hat und dann sagst dem, du glaubst nicht richtig, Hiob, du bist nicht auf dem richtigen Dampfer. Und seine Freunde haben ihn fertig gemacht. Dann hat er angefangen, Gott, was habe ich falsch gemacht? Und er hat nichts falsch gemacht. Bete für deine Freunde jetzt mal, für deine Kritiker. Du siehst, so kämpft man. Bete für deine Kritiker, für deine Nörgler, für deine, die dich verdammen und dich verurteilen. Bete mal für die. Herr, berühre jetzt mal die Freunde. Ja, segnen weiß ich nicht, wie man segnen kann. Aber beten, auf jeden Fall. Bete für deine Freunde. Oder diese, die haben schon gut gemeint. Aber das sind die Neopharisäer. Weißt du, die Neopharisäer, die Pharisäer von heute, die so diese Glaubenshelden, die dann etwas einem vorpredigen, sind die super frommen, aber wenn es mal an ihre Tasche geht, wenn es an ihre Haut geht und so weiter, dann merkst du ganz schnell, dann siehst du nichts mehr von ihnen. So, der Teufel versucht also uns zu zermürben, fertig zu machen auf jede Art und Weise. Und deshalb, wir sind im Krieg, Leute. Wir sind im Krieg und deshalb, wir sollen mit richtigen Waffen kämpfen. In der Bibel heißt es, wenn jemand kämpft, dann sehe zu, dass er richtig kämpfe. Wir sind nicht die, nur Luftstreiche machen. Weißt du, da stehst du vor Gott und sagst, Gott, was habe ich denn verbrochen? Das Schiff geht bald unter. Also wir sehen schon 14 Tage keine Sonne mehr. Paulus, seine Überfahrt nach Rom. Und ganz total woanders abgetrieben. Und vielleicht bist du auch so irgendwo auf der Seite abgetrieben und bist gestrandet und sagst, Gott, was habe ich falsch gemacht? Niemand. Du bist weder auf der Flucht vor Gott, noch sonst irgendwie ein Verbrechen begangen. Du dienst Gott ehrlich, aber Gott will dich irgendwo hinbringen, zum Kaiser nach Rom. Und er will dich nicht hinbringen mit dem Schiff, sondern er will auf seine Art und Weise hinbringen. Und Gott erlaubt, und das gehört auch, also der nehme sein Kreuz auf sich, dass viele Sachen zerbrechen, dass das Schiff zerschellt und scheitert. Und so weiter, und dann gehen sie von zu Fuß ein Stück weit und dann gehen und so weiter, dann kämpfen sie auf natürliche Art und Weise, die bleiben alle zusammen. Da wird plötzlich wird aus dieser Schiffsgemeinschaft eine Lebensgemeinschaft fast. Diese 276, die halten zusammen. Wir sind noch alle da, sagt Paulus. Da ist keiner abgehauen und keiner geflohen, obwohl sie ein Teil der Gefangenen waren. Der Kapitän wollte sie alle umbringen. Weil da dachte, die hauen ab. Aber nein, die haben das Abendmahl zusammen gefeiert. Auf dem Schiff haben die das Abendmahl gefeiert und mit Gott Gemeinschaft gehabt. Und sie haben in Paulus eine Autorität erkannt. Und Paulus hat die Führung übernommen. So ist, wie Gott führt. Der Gesalbte. Und 276 andere. Aber wenn du mit Gott bist, du übernimmst die Führung auf dem Schlachtfeld, auf dem Trümmerfeld. Und Paulus sagt, ich habe dreimal Schiffbruch erlitten, nicht nur einmal. Dreimal bin ich auf dem Meer, habe mich auf dem Meer getrieben da und so weiter. Der Teufel möchte dich fertig machen. Und dann sagt Paulus, und in dem allen bewähren wir uns als Diener Gottes. Wir sind auf dem Schlachtfeld. Und lies mal 2. Korinther, das ist so sein, wo Paulus sein Inneres zeigt, was er alles so durchmacht und dergleichen. Du solltest darauf achten, was in deinem Leben passiert und von wem das kommt. Und was Gott zulässt und was Gott nicht zulässt. Und wenn Dinge auf dein Leben zukommen, die du nicht verstehst und sagst, ja danke Vater, ich bin in deinem Willen und ich weiß, ich habe kein Unrecht begangen, ich folge deinem Willen und dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Du solltest eigentlich wissen vom Himmel her, was Gott vorhat, was die Regie dir sagt. Die Regie sagt, und Paulus hat die Regie gehabt, heute Nacht stand der Engel, Gottes hat nicht so einen Ohrstüpsel gehabt, aber der Engel sagt ihm nachts, das Schiff wird untergehen, aber alle, die auf dem Schiff sind, sie werden alle gerettet werden. Und du solltest von Gott aus wissen, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden, egal was passiert. Wenn du ehrlich bist, dann wird die Hölle um dich herumtoben, wenn du ehrlich bist und sehen. Aber du wirst auch gleichzeitig sehen, um dich herum sind Tausende und Abertausende himmlische Heerscharen. Engel Gottes, Berg voller feuriger Rosse, deine Burg, das ist der Herr, deine Zuflucht. Weißt du, der Friede, den wir in der Welt haben, ist nur täuschend und trügerisch. Falscher Friede, Scheinfriede. Weißt du, ist alles in Ordnung. Aber du erlebst auch nichts, weil alles in Ordnung ist. Du würdest Gott wieder erleben, wenn nichts in Ordnung wäre. Ganz ehrlich. Weißt du, um dich tobt die Gottlosigkeit. Und der Teufel, der Boss aller Schlechtigkeiten, versucht einfach irgendwie dich so auf so sanfte Art und Weise rüberzunehmen, abzuentführen, dich als Geisel zu nehmen. Weißt du, und dann, ja, diese neue Weltordnung, welcher Art auch immer, er findet immer wieder Leute, die sich da engagieren, sich einsetzen, um Agenten Satans zu sein. Der Alltag ist dein Schlachtfeld, dein Alltag. Hier predige ich sonntags oder irgendwo zum Gottesdienst und ich motiviere Leute, lass uns den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und zu Hause musst du das tun. Zu Hause wird es praktiziert, leider, wo das Leben sich abspielt. Dort tobt dein Überlebenskampf. Dort geht es ums Überleben. Und wahre Christen, die wollen nichts anderes. Hör mir zu, wahre Christen wollen nichts anderes als nur überleben. Du hast mich richtig gehört. Weißt du, manche Christen, die möchten die Welt erobern. Nein, es geht ums Überleben. Wir sollen unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen. Es geht in dieser Welt, Bruder und Schwester, für dich und mich nur ums Überleben. Das ist unser Ziel, dass wir das Ziel des Lebens erreichen, den Frieden Gottes bekommen. Lass uns aus der Geschichte lernen. Und wir sollten die Geschichte wirklich mal uns angucken. Natürlich war gut in der Geschichte. Ich konnte sogar viele Jahreszahlen auswendig und wusste, wann was wo passierte. Und das war gut. Aber du solltest aus der Geschichte lernen. Weißt du, wer siegt und wer überwindet? Und wer lebt am Schluss immer noch? Die Saurier, damals die Monster der Urzeit. Wir sind stark. Wir können alles. Uns gehört die ganze Welt. Und dann stampften sie und tobten. Aber das kleine Geschmeiß, das Ungeziefer, das kämpft um ihre Existenz. Muss sie jeden Tag gucken, dass sie sich vor den Saurier in Acht nehmen, dass sie ausweichen und so weiter. Und um das tägliche Brot mussten sie kämpfen, denen ist nichts zugeflogen, dass sie nur schnappen mussten. Die haben es überlebt. Die Großen haben nicht überlebt. Die Starken haben nicht überlebt. Die sind alles nur versteinerte Kreaturen. Die fühlen sich erhaben. Und das geht auch in dieser Welt so weiter. Schau die Geschichte an. Hochmut kommt vor dem Fall, steht in der Bibel. Matthäus 24, da heißt es, ein Volk wird sich wieder das andere erheben. Hochmut. Und da müssen wir ankämpfen, dass wir uns nicht überheben, dass wir nicht denken, ich bin besser wie die anderen. Und da fängt es schon an. Ich muss schon gegen meinen eigenen Schweinehund, auf Deutsch gesagt, diesen Hammel da, der sich immer Kopf hochhält und immer sich einbildet und stolz ist. Aber alle hochmütigen Leute stehen kurz vor der Pleite. Alle Hochmütigen. Gott widersteht ihnen. Die Hochmütigen, Stolz und so weiter werden die Welt nicht überleben. Aber, und das ist, wie wir den Kampf kämpfen. Wir sind auf dem Schlachtfeld. Und wir müssen immer demütig werden. Guck mal, Goliath wäre am Leben, wenn er sich nicht über den David erhoben. Was will er? Ich werde sein Fleisch den Vögeln zu fressen geben. Was will der? David gab Gott die Ehre. Deshalb wurde er auch siegreich. Wer Gott ehrt, der wird von Gott auch geehrt. Hochmütige, die überleben nicht die Geschichte und die erreichen was Großes vielleicht oder bauen was Großes auf. Denk an die Titanic, denk an die Deutschen, das Deutsche Reich, denk an England und das Commonwealth und so weiter. Da England hat die ganze Welt beherrscht und heute, die sind nur noch eine Insel. Oder denk an Sowjetunion von St. Petersburg bis Vladivostok. Und was ist heute noch aus der Sowjetunion übrig? Die zerfielen, als es am mächtigsten war nach 70 Jahren. Tyrannen halten nicht länger aus als 70 Jahre. Oder denk auch die anderen Werkreiche dieser Welt. Schau Japan an. Die Erde wackelt ein bisschen und schon. Liebe Zeit, was ist da los? Die Wirtschaft bricht ein. Und jetzt ist Amerika und Europa dran. Und so weiter. Was hinter den Kulissen tobt ein Wirtschaftskrieg und Wirtschaftskampf? Schau das genau hin. Kriegsgeschrei und Kriegstanz, alles, du siehst und hörst. Lerne aus der Geschichte. Sturmwolken, jetzt, weißt du, wir sind sicher, uns passiert nichts. Wenn die Leute das sagen, wir leben sehr gefährlich. Deutschland lebt sehr gefährlich. Wir sind im Kriegszustand, ohne dass wir Krieg haben. Mittlerweile tobt ein Wirtschaftskrieg und dergleichen. Das ist ja der ganze Kampf mit Euro und Rettungspakete und Rettungsschirme. Alles nur Bluff. Die Staats, zum Beispiel Slowenien, kleines Ländchen da in der Gegend, ehemaligen Jugoslawien. Die Staatsschulden steigen massiv. Der Chef der slowenischen Nationalbank sagte kürzlich, wir sind in der Gefahr, zweites Griechenland zu werden. Man redet darüber gar nicht. Du liest auch nichts in den Nachrichten. Man redet von Italien, vielleicht Portugal und Spanien und Irland und so weiter. Slowenien wurde am 1. Mai 2004 als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft und dann am 1. Januar 2007 wurde der Euro eingeführt als gesetzliches Zahlungsmittel und wir könnten zweites Griechenland werden. Viele Schreckensmeldungen, weißt du, zur Zeit, und das ist, Leute, die Tatsache, zur Zeit wird so viel verschoben, so viel Augenwischerei. Friede, Friede, keine Gefahr. Ganz besonders in Deutschland. Der Amerikaner, der sitzt und überlegt sich, wie kann er seine Schuldenberg noch ein bisschen erhöhen und aufstocken. Weißt du, da wird sehr viel Volksverdummung betrieben und Verharmlosung und Bagatellisieren. In der Weisheit, weil viele haben das nicht in ihrer Bibel, weil Luther hat es drin gehabt, aber einige Evangelische wollten es nicht haben. Weisheit Kapitel 17, das solltest du lesen, das ist Endzeit. Weisheit 17, da heißt es, die Frevler meinten, das heilige Volk Gottes zu knechten. Jetzt sind sie selbst am Ende und Gefangene der Finsternis. Also ich lese nur ironisch, ich lese die Verse so ein bisschen ausdrucksweise, weil ihr das nicht in eurer Bibel zum Teil nicht habt. Aber könnt in katholischen Bibeln oder älteren Bibeln, Lutherbibeln, das wiederfinden. Es sind gut zu lesen, es ist nicht Gottes Wort hat Luther geschrieben. Ist okay. Aber in der Septuaginta war das drin und war ein Teil dessen. Und dann diese Frevler, Gottlosen und so weiter, sie glauben mit ihren geheimen Sünden unter dunkler Decke der Vergessenheit verborgen zu sein. Der Attentäter von Oslo war ein Freimaurer. Den haben sie erst jetzt ausgeschlossen aus dem Orden, Johanniterorden. Und dieser Johanniterorden, wenn du diesen Hintergrund genau studierst, wo er Mitglied war und sogar in einem Uniform tritt er auch auf, hat er seine Uniform verbreitet, also eingeweiht. Er war Freimaurer. Praktisch, der Teufel hat sich selbst ins Bein geschossen. Die wollen diese neue Weltordnung bauen. Und hier lese ich nur, sie glaubten in geheimen Sünden und so weiter unter einer dunklen Decke in der Vergessenheit zu geraten, zu verbergen. Und dann packte sie furchtbares Entsetzen. Und Oslo ist auch so eine Brutnest von Freimaurer und so weiter. Sie wollen so die ganzen Friedensverträge von Oslo für Israel, was da alles war. Weißt du, das ist nicht von ungefähr. Und auf der Insel wurde gerade gegen Israel demonstriert, wo jetzt diese 70 Tote da waren. Also wir sagen, ja, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Wir müssen auch die Hintergründe sehen. Was ist im Hintergrund passiert? Was schwelt dort? Also wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und der Teufel hat irgendjemand einen Dummen gefunden. Und da sollten eigentlich Politiker getroffen werden, aber der hat sich einfach in Zeit vertan wahrscheinlich. Sie wurden durch Trugbilder aufgeschreckt und auseinandergejagt. Auch die geheimsten Winkel, in dem sie sich flüchteten, konnten sie nicht vor Furcht bewahren. Schreckenserregende Getöse umbrauste sie und düstere Gespenster mit finsteren Mienen tauchten auf. Wenn ich dann unseren Innenminister höre, bei uns kann sowas nicht passieren. Und derweil hat man fast 1000 Rechtsradikale im Land, die so verdeckt arbeiten wie der Norweger. Und da versagten die Gaukeleien der Zauberkunst den Frevlern hier und die Probe auf das prahlische Wissen fiel schmählich aus. Jene, die immer versprachen, Furcht und Verwirrung von der kranken Seele zu bannen, kranken nun selber an einer lächerlichen Angst. Auch wenn nichts Schreckliches sie ängstigte, wurden sie durch rasselndes Getier und zischende Schlangen aufgescheucht und vergingen vor Furcht. Wie konnte in einem so friedlichen Land sowas passieren? Wir sind im Kriegszustand. Der Teufel arbeitet auf Hochkonjunktur. Und jetzt wird in den Medien alles zerredet. Und dann wird vieles unglaubwürdig und als Einbildung abgetan. Jetzt sind sogar die Christen, die Fundamentalisten schuld an der ganzen Geschichte. Weil da irgendwo auch da mit irgendwelchen, was weiß ich, Religiösen zusammenkam. Freimaurerei ist eine Religion. Wir Brüder. Und du musst wissen auch, dieser Johanniterorden, was so der Hintergrund und was das Feedback ist, wenn du das alles weißt, dann verstehst du, was der eigentlich wollte, was sein Ziel war. Ganz besonders diese Johanniterloge, St. Johannesloge, dort spielt Herkules das Vorbild. Und soll das Böse vernichten. Das sind also nur Stichworte. Die Ideen, das Johannesloge. Und dort wird die Tradition der Kreuzritter weiter gepflegt. Und die Symbolik des Kreuzritters, da über denen ist die christliche Märtyrer, also christliche Märtyrer, deshalb also christlicher Fundamentalismus. Und dann geht es dort auch um ein Reich des Todes nach Orpheus und so weiter. Der Tod praktisch als Mittel zur Durchsetzung von den Zielen. Aber der Teufel ist dumm. Und er weiß gar nicht, dass er sich selber mehr geschadet hat dabei, als er genützt. Das war schon bei Golgatha so. Er dachte, jetzt habe ich den Herrn gekreuzigt und dann hat er doch verspielt. Also lasst euch da nichts groß vormachen, auch da nicht groß dramatisieren. Also es ist schlimm, was passiert ist, es sind Unschuldige getroffen worden, aber letztendlich das Böse, der Tod nach Orpheus und so weiter soll herrschen. Weiter lese ich dann in der Weisheit 17, nicht einmal in die Luft wollten sie blicken. Unter dem Druck des Gewissens befürchteten sie immer das Schlimmste. Oder weiter. Sie wurden durch Schreckensgespenster aufgescheucht, bald durch Mutlosigkeit gelähmt, dann plötzlich unerwartete Furcht hatte sie befallen. Sie wurden überrascht und mussten sich dem unentrinnbaren Zwang fügen. Selbst das Echo der Berge versetzte sie in Schrecken. Vorstellen, das Echo, die Nachrichten oder was zurückkam, jagte ihnen lähmende Furcht ein, doch noch mehr als unter der Finsternis litten sie unter ihrer eigenen Angst. Die Menschen leiden unter ihrer Angst, die Supermacht, die die Welt regiert, ist Angst. Leiden unter Angst, Terroristenangst und welche Angst auch immer. Wir sind auf dem Schlachtfeld. Wir haben nicht mehr Kriege in der alten Form, wir haben Kriege in der neuen Form und das kann überall sein. Oslo kann überall passieren, auch hier in Berlin. Was in Wirklichkeit passiert, weißt du, das sagen uns nicht die Politiker und so weiter. Weißt du, wenn sie das sagen würden, müssen sie ins Gefängnis. Was wirklich in unserer Wirtschaft passiert, ist Konkursverschleppung. Das nennt man in der Wirtschaft sowas. Weißt du, man spielt auf Zeit. Und wenn ich jetzt den Herrn Rösler da höre, der an die Deutsche appelliert und so weiter, Deutsche, bewahrt Ruhe. Wir müssen Ruhe bewahren. Warum? Wenn alles in Ordnung ist, muss ich keine Ruhe bewahren. Muss ich nicht in Panik geraten. Bewahrt Ruhe. Es ist ein Spiel mit der Zeit. Und die Lage ist sehr ernst. Und wenn der Rösler sagte, die US, in der US-Schuldenkrise liegen die Nerven blank. Bei uns ist alles sicher. Frau Merkel, wenn du dir hörst noch, vor einigen Monaten hast du noch gehört, bei uns ist alles sicher. Und dann, wir müssen sofort die Atomkraftwerke abschalten. Und dann so schnell wie möglich aussteigen. Da ist doch was faul an der ganzen Geschichte. Entweder stimmt es oder stimmt es nicht. Oder die Renten sind noch sicher. Die Renten sind noch sicher. Aber die sind nicht mehr sicher. Sonst müsste man nicht darüber reden, dass sie sicher sind. Und dann wird gesagt, kein Grund zur Unruhe. Leute, das ist Kriegszustand. Wir sind im Krieg. Lass uns gar nicht vormachen. Das sind nur die Beschwichtigungen. Propaganda. Weißt du, und dann denke ich nur an unsere Politiker. Ehrenwort. Denk an Kohl mit seinem Ehrenwort. Denk an Barschel mit seinem Ehrenwort. Was ist daraus aus diesen Ehrenworten alles geworden? Oder jetzt, wenn du hörst, wir sind im Aufschwung. Also ich merke nichts davon. Wir sind im Aufschwung. Weißt du, wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Das glaubst du nicht. Gut, dass du nicht glaubst. Aber du siehst, dass das Reden uns die Herrschaften ein. Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Weißt du, wir haben die Lösung der Friede von der Erde genommen. Wir sind im Kriegszustand. Der Friede ist von der Erde genommen. Und wenn du alles dich, wenn du überall hinschaust, wir arbeiten immer nur auf Zusammenbruch. Die moderne Zivilisation ist inzwischen derart krank und kaputt, abhängig von Versorgungswesen. Weißt du, wir sind abhängig vom Internet. Da müssen nur ein paar Hacker irgendwo reinsteigen und die schreiben alles um oder die schalten Strom ab und dann wundern wir uns, was ist mit uns los. Der Mensch ohne Gott. Und ich meine, ist es auch wichtig, dass wir auch als Christen, Geschwister, nicht nur religiös sind, sondern wirklich bekehrt sind und wirklich mit Gott leben und wirklich mit Gott wandeln und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe, dass wir noch lernfähig sind. Ein wahrer Gläubiger ist noch lernfähig, anpassungsfähig, kann umdenken, sich verändern, ist flexibel. Und wir müssen flexibel werden, wenn wir die Zeit überleben wollen. Aber die Gottlosen sind wie Spreu, sagt die Bibel. Die Kanaaniter sind vertrieben worden durch die Israeliten, die kamen. Und die Juden sind dann nachher von den Römern vertrieben worden und so weiter. Weißt du, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Mir kann nichts passieren. Wir sind gut, Gott segnet uns. Gott hat uns vielleicht gesegnet, aber wie ist es jetzt? Wir müssen immer noch im Segen bleiben. Und deshalb auch die Botschaft an die 7 Gemeinden da in Kleinasien, wo es heißt, Gemeinde sowieso, Gemeinde sowieso und Gemeinde sowieso. Und dann wird es beschrieben. Und wenn du nicht Buße tust, und das ist interessant, wenn du nicht Buße tust, ich werde kommen und den Leuchter von jeder Stätte stoßen. Und heutzutage kannst du durch die Türkei fahren und du wirst in der Türkei keine christliche Gemeinde in dieser Form mehr finden. Besonders in diesen Städten, wo diese Gemeinden mal waren. Oder ganz Nordafrika. Weißt du, Nordafrika waren blühende Gemeinden. Und wo sind sie alle heute? Alles ist Islam. Weißt du, da kam, die dachten, uns kann nichts passieren. Wir sind richtig, wir sind gut. Wir sollen immer zuschauen, dass wir nicht fallen, dass wir nicht Fehler machen, dass wir nicht von Gott abfallen, dass wir nicht was anderes lieben als den Herrn. Wir sind im Kriegszustand. Der Teufel möchte uns so langsam, dass wir abdriften, so mitgenommen werden. Deutschland und der Westen wird bald muslimisch, der gesamte Westen, kannst du angucken. Und ich bin auch nicht traurig. Deutschland verdient auch nichts Besseres. Nur als Beispiel, ich bin böse. Vielleicht sagen, das ist ja nicht richtig. Nein, die Leute wollen das. Und die Leute kriegen immer das, was sie wollen. Die kriegen immer das, was sie wollen. Der Krieg tobt bereits. Alles ist im vollen Gange. Eine Lawine, die niemand mehr aufhalten kann. Die Welt ist genug gewarnt worden. Es gab genug Warnungen. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn Deutschland sich vom Wort Gottes abwendet, dann wird der Tag kommen, wo man fragen wird, wo ist Deutschland gewesen? Oder wo war sie? Von der Landkarte. Dass du es nicht mehr auf der Landkarte findest. So. Aber weißt du, man sucht Gott nur in Notzeiten. In Notzeiten. Wenn es gut geht, fragt man nicht nach Gott. Gestern oder vorgestern hat mir jemand angerufen, Herr Matutis, mir geht's so schlecht, können Sie für mich beten? Ich war vor 2002 bei Ihnen mal in der Gemeinde. Verstehst du? Und jetzt erinnert sich, Herr Matutis, können Sie beten? Verstehst du? So als Notruf. Mag sein, dass es gut und schlecht ist und so weiter. Aber, weißt du, und dann sage ich, ja, wo sind Sie sonst noch? Was machen Sie sonst noch? Ja, ich gehe in die und die Gemeinde ab und zu mal, aber ich bin irgendwo richtig engagiert. Und jetzt, Herr Matutis, können Sie beten? Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich bete, weil ich Priester bin. Und ich werde mit Gott reden, aber Sie werden den Segen kriegen, wenn Sie würdig sind, und Sie werden keinen Segen kriegen, wenn Sie nicht würdig sind. Es hängt immer von Ihnen ab, ob Sie den Segen empfangen oder nicht. Ja, und ja, ich blase Schofahorn. Weißt du, und ich werde von Schofahorn angeblasen. So habe ich gesagt, liebe Schwester, du wirst von Dämonen angeblasen. Die ganzen jüdischen Geister und Dämonen werden da gerufen mit Schofahorn. Gott hat da hingegeben, das Volk und so weiter. Und jetzt werden die Dämonen wieder wachgerufen. In aller Liebe. Kein Wunder, ich werde nicht fertig, mein Haus geht alles durcheinander. Da liegt kein Segen. Der Segen Gottes ist, wenn du richtig wandelst und mit richtigen Leuten zusammen bist. Und so weiter. Naja, ich bete, aber weißt du, ich kann den Leuten das nicht aufzwingen. 2002 war sie zum letzten Mal im Gottesdienst. Da erinnert sie sich noch, vielleicht irgendwo da noch so einen Zettel gefunden, wo Pastor Matutis drauf ist. Wir sind im Krieg. Und manche rufen erst den Notruf, wenn nichts mehr geht. Dann gehen sie zum Seelsorger, dann gehen sie dorthin und so weiter, wenn nichts mehr läuft. Hast du schon mal geguckt in deinem Auto, wo dein Reserverad ist? Ich kümmere mich nicht, aber ich fahre. Und mir ist es tatsächlich mal passiert. Ich fahre und ich habe eine Panne und dann muss ich Rad wechseln. Da muss ich fragen zuerst mal, wo hast du dein Reserverad? Und dann habe ich mein Reserverad aufmontiert und dann als es dran war, da war keine Luft drin. Ich habe mein Reserverad gar nicht kontrolliert. Da ist in den Jahren, wo ich das Auto fahre, die Luft ausgegangen. Kontrollierst du auch dein Reserverad? Verstehst du? Du hast ein Reserverad. Ich habe einen Gott im Wagen. Der Herr ist mit mir. Freilich, irgendwo hinten im Kofferraum. Aber dann ist keine Luft mehr drin. Wir sind auf dem Schlachtfeld. Wir müssen kämpfen. Wir müssen an so vielen Seiten kämpfen. Weißt du, du hast Gottes Ruf gehört. Und das musst du deinen Ruf verwirklichen und richtig verwirklichen. Und du musst kämpfen. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Weißt du, du willst, aber der Wille ist nicht da. Wir sind im Kriegszustand. Und das Wort Gottes sagt, dass es das Wort Gottes Schwert ist. Und wir sollen das Schwert richtig einsetzen. Und weißt du, wenn du dein Schwert nicht geschärft hast, wenn du die Waffe nicht richtig gebrauchen kannst, wenn du sie nicht mal weißt, wo die ist. Weißt du, viele Leute, ich habe einen Fall mal gehabt, da besuche ich eine ältere Schwester. Und dann will ich, und dann sage ich, Schwester, wenn ich Geschwister besuche in der Gemeinde, nehme ich keine Bibel mit. Denn ich weiß, die müssen eine Bibel haben, wenn sie Christen sind. Und dann besuche ich die Schwester und sage, Schwester, könnte ich noch deine Bibel haben? Also bevor ich gehe, dass ich noch ein Wort Gottes vorlese. Dann sagt die, weißt du, wo habe ich das? Ach, da unten. Und da war ein ganzer Berg, so 8 Uhrblätter. Weißt du, so fromme also Boulevardpresse, also alles so Tratsch, Fernsehzeitungen, ganzer Berg. Und unten war die Bibel. Habe ich gedacht, wann hat die wohl zum letzten Mal die Bibel gelesen? Wenn sich schon so viele Zeitschriften, dass sie gestapelt hat. Alles hat man gelesen, bloß die Bibel hat man nicht gelesen. Und man wundert sich, wenn dann die Seele verkümmert, wenn man keinen Sieg hat, wenn man sich nicht durchsetzen kann. Weißt du, aus der ungeistlichen Zivilisationskost kannst du nicht stark werden. Weißt du, nur so religiöse Kuckuckseier und fromme Mythen und Legenden, Fabeln oder Fernsehkonsum, weißt du, von dem wirst du nicht satt werden. Die Seele verkümmert. Die geistlose Zivilisationskost, die wir so richtig zu uns nehmen tagtäglich, das ist schlimm, was manche Christen machen. Von morgens bis abends läuft der Fernseher bei ihnen und Radio. Ich habe nichts dagegen gegen Radio. Aber weißt du, wenn du kennst am Schluss, am Abend weißt du die Nachrichten schon auswendig, was kommt, wenn du ehrlich bist. Weißt du, und dann wundert sich, dass mein Immunsystem geschädigt ist, dass mein Denken belastet ist, dass mein Glaube zerstört ist, dass meine Beziehungen zerstört sind, ja. Dass ich keinen Rückgrat habe, dass ich keine gute geistliche Haltung habe. Wir brauchen mehr als nur fromme Zivilisationskost, nur jetzt für heute meine Probleme zu lösen. Weißt du, das ganze Wohlstandsevangelium bringt dich nur zum Teufel, in aller Liebe. Christentum, wenn ich so viele Christen und Gemeinden anschaue, nur wohlfühlen, hier ist gut sein, Herr. Und wir wollen eine Hütte bauen. Das ist dieser geistliche Zustand, wo wir uns befinden. Hier ist gut sein. Ich will nicht falsch verstanden werden. Weißt du, ich bin ein Realist und ich mache mir nichts vor und lüge mir auch nicht selber mir was vor. Weißt du, da kenne ich Christen, mir geht's gut. So da aus Bayern irgendwoher, mir geht's gut. Und wenn du dann richtig hinguckst, geht mir jetzt gar nichts gut. Die Ehe auseinandergegangen und das auseinandergegangen und so weiter. Furchtbar. Mir geht's gut. Wenn du an Gott richtig glaubst, geht's dir gut. Aber dir geht's auch furchtbar schlecht. Aber dir geht's gut, weil du mit Gottes Hilfe alles verkraften kannst. Weil der Heiland hinter dir steht, der Heilige Geist, weil dir von oben geholfen wird. Deshalb kannst du die Spannungen durchleben und durchstehen und sagen, in dem überwinden wir weit. Mir geht's gut. Ich habe solche Leute auch hier gehabt. Die kamen, mir geht's gut. Und dann nachher, wenn du gefragt hast, wie geht's euch? Oh, das geht im Augenblick mal gut gehen. Weißt aber, wenn Leid geschieht, weißt du, was dann das, und Schwierigkeiten kommen, da will man das alles sich vom Leibe wegbeten, anstatt durchzustehen, anstatt zu verarbeiten, anstatt das von Gott aufzunehmen und zu bewältigen. Da, mir geht's gut. Weißt du, die Leute haben keine Ahnung von der Bibel. Wenn die Bibel lesen würden, würden sie sich ganz anders verhalten. Weißt du, die wollen nur noch Klee und schönes Gras. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Die meisten wissen gar nicht, was rechte Straße ist. Der Hirte führt auch manchmal dorthin, wo bittere Kräuter sind. Ja. Ja, bittere Kräuter. Weißt du, die bitteren Kräuter gehörten zum Passamal. Die gehörten zum Passamal. Du verdirbst deinen Appetit, deinen geistlichen Zustand, wenn du nur schönes Kleegras frisst. Du brauchst bittere Kräuter. Und wenn du die bitteren Kräuter hier nimmst, wir haben hier uns Salböl zusammengebaut, so wie es in der Bibel ist. Da siehst du, wie viel Kräuter nötig waren, um das Öl hier zu bekommen. Das sind alles Kräuter, die in Israel gewachsen sind, sind beim Passamal und so weiter benutzt worden. Und wenn du die Salbung hast, musst du das mit in Kauf nehmen. Wenn du Berufung hast für Gott und Gott dienen möchtest, du musst diese ganzen bitteren Kräuter, der ganze Auszug aus diesen bitteren Kräutern muss in deinem Leben zu finden sein. Aber nein, du wirst nur schön duften, aber die bitteren Kräuter, aber die sind gerade für deine Gesundung, für deine Heilung sehr wichtig. Für deine Heiligung, die sind unheimlich wichtig. Und der gute Hirte führt auch die Herde in Gegenden, wo ganz besonders giftiges Gras wächst und lässt sie auch fressen. Denn das ist wichtig für den Magen. Noch ein Schlachtfeld, ganz schnell. Ich habe noch ein paar, aber lass uns ganz schnell gehen. Sich selbst zu besiegen ist der größte Sieg. Sich selbst zu besiegen, gegen sich selbst vorzugehen. Wann hast du zum letzten Mal nicht gegen andere, sondern gegen dich selbst mal gekämpft und gesagt, nein? Wann hast du das letzte Mal dich mit deiner Lebensgeschichte versöhnt? Deiner Vergangenheit, deinen Verletzungen, deinen Verlusten? Weißt du, wir sind verantwortlich, wie unser Leben abläuft. Wir sind auf dem geistlichen Schlachtfeld, das ist ganz arg wichtig. Es geht um deine Seele, dein Heil, deine Ewigkeit, dein Leben. Es ist so hart. wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich von Gott leiten lässt, was jetzt gerade dran ist. Ich kann dir nicht sagen, was gerade bei dir dran ist. Aber Gott weiß, was bei dir gerade dran ist. Die Versicherungen arbeiten nur mit den Ängsten und verdienen dabei. Weißt du, wir sind im Kampf, im Krieg. Der Teufel kämpft auf allen Ebenen, versucht uns zu deformieren. Wenn du deine Bibel nicht kennst, ja, jetzt wirkt es, dieses Kraut. Kann ich euch auch diese Kräuter geben? Wer seine Bibel nicht kennt, der liebt nicht sein Leben. Ja, Gott hat, wolltest du auch von diesen Kräutern was haben? Das kriegst, ich schenke es und jeder kriegt nachher was nach Hause. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, an Mangel an Erkenntnis des Namens des Herrn geht mein Volk zugrunde. An Mangel an Erkenntnis. Wenn du nicht richtig siehst, nicht richtig verstehst. Es ist so wichtig, dass du mit Gott lebst und weißt, das ist der Herr. Der Herr hat mich dahingestellt, der Herr hat es mir gegeben, der Herr hat es so zugelassen, der Herr hat es gefügt. Wir sind ein Werk seiner Hände, nicht unseres. Wenn du Gott nicht begriffen hast und nicht verstehst, stehst du auf einsamen Posten, bist verloren. Aber wenn du Gott verstehst, kannst du auf einsamen Posten siegreich und stark sein. Und sogar die Einsamkeit kann ein Schlachtfeld sein. Um uns tobt die Hölle. Der Herr Jesus sagt, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwinden. Im Krieg ist Konzentration das Wichtigste. Sich auf das Ziel zu konzentrieren. Und was ist unser Ziel im Glauben? In unserem Glaubensleben überhaupt? Konzentrieren sich unsere Gedanken allein auf Gott? Das ist die große Frage. Der Kampf tobt, aber wir werden nur siegen, wenn wir uns absolut nur auf Gott konzentrieren. Nicht auf den Feind. Gott konzentriert sich auf den Feind, deinen Feind. Er sagt, ich will deiner Feinde Feind sein. Nicht du sollst mit dem Feind kämpfen und dich mit dem Teufel abgeben und sagen, jetzt krempel ich den Ärmel hoch, ich heb's nicht auf. Da bist du in kurzer Zeit in der Klapsmühle. Ja, du solltest Gott kämpfen lassen und der Herr sagt, ihr sollt stille sein und ich werde für euch streiten. Um uns tobt ein Kampf. Es geht ums Überleben. Und du musst konsequent auf Gott schauen, mit ganzer Hingabe. Wer siegen möchte, der muss deine Seele mit Gott erfüllen und stark in Gott sein, Gott absolut vertrauen, Gott von ganzem Herzen lieben. Dein Herz muss für Gott schlagen. Wenn das der Fall ist, dann wirst du die Schlacht gewinnen. Deshalb ist es so wichtig, dass du deine Seele mit geistlichen Gedanken füllst. Nicht mit religiösen. Geistlichen. Nicht mit religiösen. Dass du gegen Gott nicht mehr rebellierst, sondern ja, zum Herrn sagst. Hast du schon die Schlacht gewonnen oder irgendeine Schlacht gewonnen? Weißt du, wir gehen von Sieg zu Sieg. Wir sind auf dem Schlachtfeld. Wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, immer stückweise. Nicht alles auf einmal. Die Bibel spricht von unserer Gesinnung. Und Gesinnung ist Einstellung. Weißt du, Jesus möchte unsere Gesinnung verändern. Das ist so ein Kampf. Deinen Kopf umzudrehen, dein Kopf ist verkehrt. In die richtige Stellung, in die richtige Haltung zu bringen. Gesinnung ist eine Sache des Herzens. Sprüche 23, Vers 7. Denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Nicht, wie er in seinem Kopf denkt, in seinem Herzen. Das ist Gesinnung. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, ist er zerrissen, das ist das ganze Leben zerrissen. Ist er verwirrt, unzufrieden, so ist auch das Leben. Ist er verletzt, verletzt der andere. Ist er unruhig, nervös, kann er nicht mal 5 Minuten auf dem Stuhl sitzen. Ist er verbittert, ärgerlich, ist er voller Neid oder Stolz. Denn, Sprüche 23, 7, denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das ist das Schlachtfeld, dein Herz, deine Gedanken, dein Kopf. Oder Jesaja 26, 3, worauf wir unsere Gedanken konzentrieren, das wird bestimmen, wie wir leben. Worauf wir unsere Gedanken konzentrieren. Deshalb im Kampf auf diesem Schlachtfeld ist Konzentration das Wichtigste. Auf den Herrn schauen. Die auf den Herrn schauen, kriegen neue Kraft. Wir müssen unsere Gedanken auf Jesus richten. Und so anfangen zu denken, wie er gedacht hat. Es ist ein ganz schönes schöne Gedanke oder ja schöne Worte im Hohelied. Das ist so ein Liebeslied, Hirtenlied, Hohelied Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse. Da wird das von dem Bräutigam geredet. Weißt du, sich auf Jesus fixieren, sich auf Jesus einschießen, sich auf Jesus konzentrieren. Und in diesem Hohelied heißt es, die Braut sagt es, dass sie sich von ihrem Lager erhebt, um ihren vielgeliebten in der Stadt zu suchen, doch vergeblich. Sie sucht den Geliebten, ihren Geliebten in der Stadt, aber der ist nicht in der Stadt. Nachdem sie die Stadt verlassen hat, fand ihre Seele den sie liebte, als sie die Stadt verlassen hat. Weißt du, und jetzt komme ich noch zu einem anderen Kampfplatz, wo wir sind. Die Suche nach Gott ist auch ein Kampf. Die Suche nach Gott ist auch ein Kampf. Die Seele hier, diese Brautseele, sucht den Bräutigam. Wo ist mein Bräutigam? Wo ist mein Bräutigam? Wo ist mein Bräutigam? Der ist in der Stadt nicht, der ist nicht in der Kirche, der ist nicht in der Zivilisation, der ist nicht da, wo die Gesellschaft ist, der ist nicht im Theater, der ist nicht in der Kunst, der in der Stadt draußen unter den Dornen findet sie. Ich habe mich gefragt, warum spielt der Bräutigam so ein Spielchen? Und da kam mir ein Gedanke, den ich mit euch teilen möchte heute noch ganz schnell. Es gibt keine billige Gnade. Und Jesus will nicht, dass wir ihn im Schlaf finden. Weißt du, wir müssen ihn schon suchen, wenn wir ihn finden wollen. Wir müssen ihn schon suchen. Jesus, Gott und Heiliger Geist oder die Gottheit und so weiter verbirgt sich. Wenn du die Gegenwart Gottes finden willst, musst du grabbeln und graben. Und es geht um einen Schatz zu finden. Weißt du, und Schätze sind nie an der Oberfläche. Oberflächliche Menschen werden den Schatz Gottes nicht finden. Der Herr verbirgt sich und er wird im Verborgenen gesucht. Das ist unser Schlachtfeld. Im Verborgenen. Herr, wo bist du? Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, Martha. Und so weiter. Hast du schon die Suche nach Gott aufgegeben und denkst, ich habe Gott gefunden? Matthäus 25, Vers 34 bis 36. Herr, wo finde ich dich? Wo kann ich Gott finden? Soll ich dir sagen, wo du Gott finden kannst? Du wirst erschrecken, wenn ich dir die Wahrheit sage. Aber ich möchte die Wahrheit sagen. Darf ich das? Du findest im Krankenhaus Gott. Ich war krank, hat Jesus gesagt. Du findest Gott und Jesus im Gefängnis. Du findest Gott und Jesus und so weiter im Leid. Herr, wo warst du? Ich war nackt, bloß, hungrig, durstig, hab gefroren. Du findest Jesus im Leid, du suchst Gott, aber du findest ihn in Sorgen, im Gericht, im Unglück, im Sturm. Jesaja 53, Vers 3, Gottes Antlitz ist verdeckt. Und deshalb, wenn du Gott suchst, und das ist ein Kampf, Gott zu finden, denk nicht, da schüttelst du aus dem Ärmel so und dann hast es. Gott will gesucht werden von ganzer Seele und alles, was in dir ist. Weißt du, Jesus ist ein verborgener Schatz, unschätzbarer Wert. Und wir müssen kämpfen, dass wir diesen Schatz gewinnen. Und ich denke nur daran, der Kaufmann und ja, der den Schatz im Acker fand oder der andere, der die kostbare Perle fand, der verkaufte alles, was er hatte. Du, das ist ein Kampf, sie alles dran zu geben, alles zu verkaufen, alles zu opfern. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Oder der reiche Jüngling, sein Herz hing da dran. Nur ganz wenige Seelen finden diese verborgenen Schätze, weil sie den Kampf aufnehmen, Kampf gegen sich selbst. Die Welt liebt das, was glänzt, was groß ist, was Vorteile bringt und was die Leute umjubeln, wo die Masse ist und so weiter. Wer Jesus finden will, der muss in der Verborgenheit gehen, im Untergrund, in die Wüste, in die Tiefe. Und dort sind die Schätze zu heben. Wer das Leben lieben will, der muss kämpfen. Also, wir sind auf dem Schlachtfeld, Leute. Der muss hart arbeiten, der muss alles verkaufen. Und ich weiß, es ist furchtbar. Jetzt kommen die und die kaufen dein Lieblingsspielzeug. Und nehmen mit. Oder verschenken. Die nehmen das Liebste dir weg. Und uns wird das Liebste eines Tages genommen. Wir werden nichts mitnehmen. Weißt du, der muss was riskieren, Risikos eingehen. Und er verkaufte alles, was er hatte. Was war das für ein Kampf für den Mann? Alles zu verkaufen, auch die anderen Perlen, die auch sehr wertvoll waren, auch die hat er verkauft, um diese eine kostbare Perle zu gewinnen. Und ich fand meinen Bräutigam erst, als ich rausging zur Stadt. Dort unter Dornen, dort verachtet, dort verschmäht. Wenn du Jesus suchst, such nicht Jesus in der feinen Gesellschaft. Such ihn nicht. Jesus ist dort, wo ihn keiner sucht, wo ihn keiner vermutet. Jesus ist nicht in der Kirche, Jesus ist draußen vor der Kirche. Was es auch immer heißt. Was es auch immer heißt, denk nicht, dass Jesus mit einer Kirche nichts zu tun haben will. Nein, er will eingeladen werden. Wir sind auf dem Kampfplatz. Gewiss, ich könnte noch vieles andere mehr sagen, auch politisch. Wir sind in einer verkehrten Welt und wir müssen gerade gegen den Strom schwimmen, ob es uns passt oder nicht, wenn wir echte Christen sein wollen. Gegen uns selbst müssen wir arbeiten. Der verleugne sich selbst. Überleg einmal, lass es zergehen. Meditiere mal nur über diesen Satz. Der verleugne sich selbst. Und dir wird Licht aufgehen, was mit dir los ist. Du sagst, nein, das kann ich nicht, ich bin noch nicht so weit. Nun gut, Gott weiß, dass du nicht so weit bist, aber er bringt dich so weit, dass du so weit wirst. Lass uns aufstehen und lass uns bereit machen für den Kampf des Glaubens. Ich habe den guten Kampf gekämpft und in der Bibel heißt es, der Kampf, der allen Heiligen anbefohlen, anvertraut ist, da stecken alle drin. Alle Heiligen haben den gleichen Kampf gekämpft. Also denk nicht, dass du eine Ausnahme bist. Mir passiert was Komisches, was mir ist sowas noch nie passiert. Nein, ich bin der Einzige vielleicht, der mir passiert. Und sagt, du kannst so viele Ausreden haben, aber das haben alle Heiligen gehabt. Alle Heiligen, alle, die Gott gefallen haben und gefallen wollten, haben das alles durchgemacht. Kämpfe den guten Kampf. Wir sind auf dem Schlachtfeld, das ist Berlin. Du denkst ja, ach, wenn ich in Afrika wäre, oder wenn ich in Asien wäre, oder wenn ich im Himmel wäre, hätte ich das alles nicht. Du wirst überall dich selber finden. Du wirst dich immer überall selber finden. Und sei froh, dass du in Berlin bist. Hier ist alles noch geordnet. Du verstehst wenigstens noch ihre Sprache und kennst dich in dem System ein bisschen aus. Aber stell dir mal vor, du wärst in einem Land, wo Anarchie herrscht. Und du die Sprache nicht verstehst. Und dann bist du verloren. So, sei froh, dass du diese Kämpfe hast und nicht deren ihre Kämpfe. Wir haben unsere Kämpfe und wir haben genug zu tun. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst in unserer Schwachheit, dass du uns hilfst jeden Tag, sich zu bewähren, sich zu behaupten, dass du uns hilfst jeden Tag, gut zu sein, lieb zu sein, fröhlich zu sein, friedfertig zu sein, barmherzig zu sein. Du hilfst uns jeden Tag, im Glauben zu stehen, nicht aufzugeben, sich nicht zermürben zu lassen, sondern im Gegenteil aufzustehen und sagen, ich preise Gott, ich lobe Gott, ich erhebe den Herrn, ich diene dem Herrn, ich folge dem Herrn. Einfach, dass wir ganz bewusst uns auf deine Seite schlagen, Herr. Du segnest jeden Einzelnen, der jetzt irgendwo auch Kämpfe hat. Herr, wir wollen die Probleme uns nicht vom Leibe wegbeten. Nein, wir wollen um Kraft bitten, aus der Höhe, um deine Zeugen zu sein, Herr, um deine Botschafter zu sein und der Welt zu zeigen, man kann es auch anders. Man kann es mit Gottes Hilfe auch mutig sein und kühn sein und nicht alles hinzuwerfen und nicht davon zu laufen und sich selbst nicht das Leben nehmen. Nein, einfach das Leben für Gott bereitzustellen und zur Verfügung zu stellen. Herr, du begnadigst uns. Heute Abend erleben wir deine Liebe, deine Güte, deine Freundlichkeit. Herr, du umgibst uns von allen Seiten, auch wenn es uns sehr dreckig geht. Herr, du stärkst uns und du verlässt die Deinen nicht, denn du bist mit deinem Volk und du sagst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Heiland, ich danke dir, dass wir auf gar nichts mehr warten müssen und brauchen. Selbst wenn der Antichrist kommt, da bist du auch noch bei uns, Herr. Halleluja. Und wenn alles zusammenbricht, du bist auch bei uns, Herr. Denn du wirst uns nicht verlassen. Du wirst die Deinen holen. In den kritischen Momenten hast du die Deinen immer irgendwo verborgen und irgendwo durchgebracht. Herr, du hast auch für jeden Gläubigen von uns einen heimlichen Platz, wo du ihn bewahren wirst in den Krisenzeiten. Herr, wir haben nichts zu befürchten, denn du bist mein Herr, mein Gott und mein Schutz, meine Burg und mein Fels. Halleluja. Amen.